So, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch verehrte Gäste hier im Raum und auch die, die digital zugeschaltet sind. Ich eröffne die 68. Sitzung des Sportausschusses des Bundestages und darf Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zum Thema Förderung von Sportstätten in den Kommunen begrüßen. Ich begrüße digital zugeschaltet für den Deutschen Städte- und Gemeindebund Herrn Uwe Lübking, Beigeordneter für Arbeitsmarktpolitik, Kultur, Sport, Verwaltungsmodernisierung, Demografie und Bildung. Im Saal persönlich anwesend sind für den Deutschen Städtetag Herr Dr. Alex Mommert, Referent für Sportpolitik. Ich begrüße weiterhin den Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Herrn Helmut Holter. Auch Ihnen herzlich willkommen. Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Andrea Milz. Für den Stadtsportbund Dresden, den Präsidenten, Herrn Lars Detlef Kluger. Für den Deutschen Olympischen Sportbund den Vizepräsidenten Breitensport, Sportentwicklung, Herrn Andreas Silbersack. Ich habe schon langsam Probleme, Sie in der Reihe da zu sehen. Für den Landessportbund Berlin den Präsidenten Herrn Thomas Hertel. Für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft den Präsidenten Herrn Achim Haag. Für IAKS Deutschland den Vorstandsvorsitzenden Herrn Professor Dr. Robin Kähler sowie von der Hochschule Koblenz Herrn Professor Dr. Lutz Thieme. Ihnen allen nochmal ein herzliches Willkommen zu der heutigen Sitzung. Vom BMI begrüße ich sitzungsbegleitend den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Mayer, Frau Abteilungsleiterin Sport Beate Lohmann sowie ihren ständigen Vertreter Herrn Wiemann, weiterhin die Vertreter von Medien und unsere Gäste auf der Galerie und alle digital zugeschalteten Zuschauer. Die eingegangenen Stellungnahmen bzw. die Antworten auf den umfangreichen Fragenkatalog, den wir Ihnen zugesendet hatten, wurden als Ausschussdrucksachen 19.5.314a bis 326 an alle Mitglieder verteilt. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bei unseren Sachverständigen für die sehr ausführliche und auch für die sehr zeitgerechte Zusendung bedanken. Das ist eher ein Novum. Und das hat uns die Vorbereitung natürlich deutlich erleichtert. Also Ihnen allen einen ganz herzlichen Dank der Ausschussmitglieder dafür. Die Obleute haben sich im Vorfeld darauf verständigt, dass aufgrund der ausgesprochen hohen Anzahl der Sachverständigen und der Tatsache, dass eben alle Sachverständigen ihre Stellungnahmen und Beantwortungen der Fragenkataloge so rechtzeitig zugesandt haben, heute ausnahmsweise auf Eingangsstatements ihrerseits verzichtet wird und wir damit gleich direkt mit der ersten Fragerunde beginnen werden. Ich bitte für diese Maßnahme ausdrücklich um Ihr Verständnis. Für die erste Fragerunde sind insgesamt 38 Minuten vorgesehen, von denen 13 Minuten auf die Unionsfraktion entfallen, 5 Minuten auf die Fraktion der AfD, 8 Minuten auf die SPD-Fraktion und jeweils 4 Minuten auf die Fraktionen FDP, Die Linke und die Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass diese Sitzung öffentlich ist, dass eine Fernsehaufzeichnung erfolgt, deren Ausstrahlung ab morgen 16 Uhr auf Kanal 2 im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages zu sehen sein wird und dass nach der Sitzung auf der Website des Bundestages unter bundestag.de bzw. auf der Sportausschussseite auch eine Aufzeichnung der heutigen Sitzung abrufbar sein wird. Auf der Internetseite des Sportausschusses finden Sie nach Fertigstellung dann auch ein Wortprotokoll der heutigen Sitzung. sowie bereits jetzt die eingegangenen Stellungnahmen und die Antworten auf den Fragenkatalog. Wie bereits erwähnt, kommen wir gleich zur ersten Fragerunde. Ich bitte die Fragesteller noch mal ausdrücklich, jeweils den oder die Sachverständigen konkret zu benennen, an die die Fragen gerichtet werden. Unsere Sachverständigen darf ich herzlich darum bitten, bei ihren jeweiligen Antworten die Zeit ein wenig im Auge zu halten, damit gegebenenfalls weitere Sachverständige auch noch Zeit zur Antwort haben. Denn auch die Antworten der Sachverständigen werden auf das Zeitbudget der Fraktionen angerechnet. Das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich insbesondere von Belang bei den Fraktionen, deren Zeitkontingent relativ knapp ist. Deshalb meine herzliche Bitte, darauf zu achten. Und ich bitte schon jetzt um Verständnis, wenn ich das Gefühl habe, dass für die anderen angesprochenen Sachverständigen keine Antwortzeit mehr bleibt, dass ich den jeweiligen Redner oder die Rednerin dann freundlich darauf hinweisen werde. Wir beginnen jetzt mit der Unionsfraktion. Da stehen insgesamt 13 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Herr Kollege Steiniger, bitte.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Sachverständige, schön, dass wir Sie heute in Berlin begrüßen dürfen. Es ist ja auch mal eine wohltuende Abwechslung von den ganzen Videokonferenzen, die wir jetzt seit 12 Monaten miteinander erleben dürfen. Möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Meine erste Frage geht an Frau Staatssekretärin Mils. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wir über kommunale Sportstätten sprechen, das ja vornehmlich eine Länderaufgabe ist. Nichtsdestotrotz kennt der Bund seine Verantwortung. Wir haben verschiedene Förderprogramme, das Sanierungsprogramm Jugend, Sport, Kultur, aber auch der Investitionspakt Sportstätten. Ich habe mir mal Ihre Liste in Nordrhein-Westfalen angeschaut, der Projekte, die Sie dort gefördert haben. Was mir aufgefallen ist, dass Sie relativ viele Sportstätten und Projekte gefördert haben. Und in anderen Bundesländern, beispielsweise in meinem Rheinland-Pfalz, waren es insgesamt nur 5, dafür aber mit einem relativ hohen, mit einer hohen Volumina. Können Sie mal erläutern, warum Sie das genau so gemacht haben, auch angesichts des großen Bedarfs sozusagen, die wir insgesamt im Bereich der kommunalen Sportstätten haben und gerne auch in Kombination mit Ihrem eigenen Landesprogramm Moderne Sportstätten 2022, was ja, glaube ich, etwas ist, wo sich viele andere Bundesländer eine Scheibe abschneiden können.
Frau Mils, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also es gibt da keinen besonderen Grund für, warum wir mehr kleine statt weniger große fördern, sondern was wir merken, ist natürlich, wie vielleicht auch andere Bundesländer, dass dieses Programm immer hoffnungslos überzeichnet ist und sehr gerne angenommen wird. Und wir schauen halt einfach jedes Mal, wie sieht das aus, wo kann man viel bewirken mit viel. Und natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann auch mal sagt, es ist mal was Großes dabei. Unser eigenes Programm Moderne Sportstätte, da entscheiden das die Sportbünde und die Vereine vor Ort selber, wie sie portionieren. Das heißt, da geben wir als Land überhaupt nichts vor, sondern da ist jede Gebietskörperschaft mit ihrem Anteil von vornherein klar, wie viel Geld habe ich. Und was die uns vorlegen, wenn es nicht irgendwo gegen Richtlinien verstößt, genehmigen wir. Auch da spielt es keine Rolle, ob die viele kleine haben oder ein großes.
Dankeschön. Wer fragt als nächster? Der Herr Auernheimer, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Vertreter des DOSB. Wir erleben zurzeit einen Mitgliederschwund in den Sportvereinen. Haben Sie Erkenntnisse, wie sich das auswirkt auf den Betrieb von Sportstätten, von Fußballplätzen, die von Vereinen auch untertrieben werden, Vereinsheime und dergleichen? Ist hier ja auch ein Rückgang von Sanierungsmaßnahmen in den Sportstätten dann festzustellen, wenn weniger Vereinsmitglieder hier tätig sind?
Dankeschön. Herr Silbersack, bitte.
Selbstverständlich hat die Pandemie Auswirkungen auf die Gesamtsituation. Und wir haben in Zahlen ausgedrückt über den Bund, das ist natürlich durchaus strukturell unterschiedlich, ob kleine, große Vereine, haben wir Rückgänge von 3, 5 bis 15%, je nach.
Herr Silversack, können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen, bitte? Dankeschön.
Da haben wir Rückgänge, die sich signifikant auswirken, gerade bei Großsportvereinen stellen wir das fest. Und das bedeutet auch, und jetzt komme ich konkret auf die Fragestellung zurück, dass wir hier auch natürlich, wenn es um den Betrieb geht, der häufig von Ehrenamtlichen geleitet wird und durchgeführt wird, dass der Betrieb und die Begleitung von Sportstätten dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ist ja auch der Grund, warum wir als DOSB versuchen wollen, mit einer Initiative nach der Pandemie tatsächlich dort wieder Leute ranzubringen. Also ganz klare Aussage, nicht nur die Mitgliederzahlen, da liegt der Druck drauf, sondern auch damit gleichzeitig auf den Betrieb der Sportstätten, die ja häufig sehr viel oder im Wesentlichen von Ehrenamtlichen begleitet werden.
Dankeschön. Herr Steininger, bitte.
Herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Thieme, sozusagen auch aus der fachlichen universitären Sicht vielleicht auch. Das Thema Datengrundlage ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges, weil man vielleicht schon auch selbstkritisch manchmal den Eindruck haben könnte, die Bundesförderung, für die wir ja verantwortlich sind, dass die oft, naja, eher nach Gießkannenprinzip verteilt wird. Da würde mich mal Ihre Einschätzung zu der Datengrundlage, die wir überhaupt haben, interessieren. Und zweiter Aspekt der Frage, wir sprechen ja oft über die klassische Sportstätte. Wir wissen aber auch, dass sich heute schon, aber in Zukunft vielleicht noch sehr viel mehr, neue Bedarfe ergeben werden von anderen Arten von Sportstätten. Und die Frage ist, ist das überhaupt auch in den Planungen jetzt für Datenerhebung überhaupt mit abgedeckt?
Professor Thieme, bitte.
Ja, vielen Dank. Zur Datengrundlage. Also die Datengrundlage ist eine schlechte. Also das kann man gar nicht anders bezeichnen. Die letzte Erhebung war 2000. Wir versuchen gerade im Bereich der Bäder mit dem Projekt Bäderleben eine bessere Datengrundlage, um erstmal das Problem überhaupt beschreiben zu können, bevor es überhaupt an eine Lösung herangehen kann, zu schaffen. Und mit Unterstützung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft liegt ja jetzt auch eine Expertise vor, wie man einen digitalen Sportstättenatlas das schaffen kann auf Bundesebene. Da sind einige Bundesländer schon deutlich weiter, als wir das auf Bundesebene haben. Und meine Kenntnis ist, dass das Bundesinstitut dann eine Ausschreibung auf den Weg bringen wird, um den Aufbau zu unterstützen. Das kann natürlich erst wieder Schritt für Schritt folgen. Aber ich glaube, eine konkrete Problembeschreibung auf Grundlage von Daten und Fakten ist notwendig. Und erst dann kann man auch sowas wie Wirkungen beziffern, wenn man beispielsweise in viele kleine oder eher in größere Sportstätten hinein investiert. Es kommt ja darauf an, die Wirkung vor Ort, die soziale Wirkung vor Ort zu entfalten. Neue Bedarfe, ja. Die Tradition der Sportstätten ist ja, dass wir die auf 30, 35 Jahre planen, aber der Bedarf ändert sich deutlich schneller. Das heißt, wir brauchen flexiblere Konzepte, wir brauchen flexiblere Baukonzepte und man müsste wahrscheinlich auch noch mal die Bindungsfristen, die 10 Jahre, 20 Jahre sind, zumindest lockern, dass man auch Sportstätten den Bedarf besser anpassen kann.
Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Eberhard Gieger.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende, und danke für Ihr Erscheinen, meine Damen und Herren Experten. Meine erste Frage geht an den Thüringen Minister für Bildung, Sport und Jugend, Herrn Holter. Und ich wollte fragen, welchen Finanzierungsanteil bei der Sportstättenförderung zwischen Bund und Länder halten Sie eigentlich vor dem Hintergrund, dass die Bundesländer ja verantwortlich sind oder die Hauptverantwortung tragen an Finanzierungsmöglichkeiten seitens des Bundes für angemessen? Die zweite Frage möchte ich an Herrn Haag stellen von der DLRG. Ist denn bekannt, welche primären Ursachen für Badeunfälle und die Gefahr zu ertrinken bestehen? In wie vielen Fällen ist tatsächlich die fehlende Schwimmfähigkeit der Verunglückten die Hauptursache bei den Unfällen? Und meine dritte Frage geht, oder lassen wir erstmal die beiden.
Herr Minister Holter, bitte.
Ja, wunderschönen guten Tag. Danke für die Frage. Das ist natürlich immer eine Frage von Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Aber wir haben da gute Erfahrungen gemacht beim Verhältnis von 90 zu 10. Können die Länder auch entsprechende Bundesprogramme gut finanzieren. Also ich würde sagen, 90% Bund, 10% die Länder.
Herr Haag, bitte.
So, jetzt bin ich da. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Frage, Herr Gehmer. Also, wir haben natürlich keine Ursachenforschung. Konnten Sie nicht schwimmen, wenn jemand verunfallt ist? Das haben wir nicht. Das können wir nicht sagen. Wir stellen halt nur fest, aufgrund statistischer Erhebungen, zum Beispiel der Forsa-Umfrage, dass immer mehr Grundschülerinnen und Grundschüler am Ende der Grundschule nicht schwimmen können. Und das ist dann eigentlich eine normale und logische Folge, dass dann auch Ertrinkung an erster Stelle stehen wird und an zweiter Stelle natürlich auch weniger Rettungsschwimmer, denn nur ein Schwimmerin, ein Schwimmer kann Rettungsschwimmer werden. Also die Sicherheit von Badegästen, ganz gleich ob im Binnenland oder insbesondere an der Küste, das wird in Zukunft auch gefährdet sein. Bei Grundschülern fehlt einfach die Entfernung oder da ist die Entfernung zum nächsten Schwimmbad zu groß. Das ist mit dem Stundenplan zeitlich nicht zu vereinbaren, bei allem guten Willen von Lehrpersonal und anderen, die da mitwirken. Und deshalb müssen wir nicht nur zu einer Sportstätte, sondern auch insbesondere bitte nicht die Schwimmbäder vergessen hierbei. Das ist uns sehr wichtig.
Dankeschön. Herr Kollege Steininger, Sie hatten sich noch mal gemeldet. Ja, ne?
Ja, herzlichen Dank. Ich hatte noch eine Nachfrage an Herrn Professor Thieme. Wir sind ja als Politik immer ein Stück weit, also jetzt auch bei diesem Förderprogramm, so also in einem Dilemma. Auf der einen Seite die Frage gleichwertige Lebensverhältnisse und auf der anderen Seite der richtige Hebel zwischen Geldeinsatz und dann auch die Frage, wie vielen Menschen kommt das eigentlich zugute. Also ich habe das klassischerweise immer, wenn es um dieses Sanierungsprogramm Jugendsportkultur geht, wo dann auf der einen Seite der Dorfverein im kleinen Dorf natürlich gern seinen Sportplatz hätte und die Abwägung ist, wie wägt man das ab gegen vielleicht einen größeren Verein in einer großen Bezirkssportanlage, wo dann aber sehr viel mehr Leute unterwegs sind. Wie kriegen wir das eigentlich abgebildet? Auch in der Frage der Datenerhebung. Zweite Frage. Die Sportstätten, über die wir heute sprechen, die in einem schlechten Zustand sind, die sind ja eigentlich relativ zu einer gleichen Zeit gebaut worden und sind jetzt kaputt seit ein paar Jahren. Also selbst wenn wir es jetzt hinbekommen würden, die alle zu sanieren, würden wir ja in 30, 40 Jahren wieder die gleichen Probleme bekommen. Wie kriegen wir eigentlich diese Herausforderung in den Griff?
Herr Professor Thieme, noch 2 Minuten.
Ich fange mal bei der zweiten Frage an. Also wir befinden uns in so einer Art zyklischen Agieren des Bundes. Also wir haben den goldenen Plan nach in den 60er, 70er Jahren gehabt. Da wurden Grundlagen geschaffen, damit Menschen besser Sport treiben. Und na klar, nach 20, 25 Jahren oder dann auch in den neuen Bundesländern in den 90er Jahren, diese Bauten sind nicht so gepflegt worden, wie sie denn hätten gepflegt werden sollen. Und jetzt wird natürlich der politische Druck größer, dass auch der Bund sich beteiligt. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in so eine Art Schweinezyklus kommen, dass der Bund dann alle in absehbarer Zeit wieder damit konfrontiert wird, massiv in die Infrastruktur zu investieren. Wie man da rauskommt, müsste man mal systematisch nachdenken. Weiß ich nicht. Ich kenne auch keinen, der sich systematisch darüber gerade Gedanken macht. Zu der ersten Frage. Wenn man sich anschaut, wie die Programme, sowohl das Bundesprogramm Sanierungskommunaler Einrichtungen als auch der Investitionspakt Sportstätten gestrickt sind, dann sind die sehr städtebaulich gestrickt. Die werden auch deswegen, weil sie ja in der Städtebauförderung des Innenministeriums gepflegt werden. Sportfachliche Dinge spielen dort so gut wie überhaupt keine Rolle. Die Kriterien sind, wenn, dann architektonisch und blumig für einen Betriebswirt. Und insofern haben wir eine schlechte Problembeschreibung, eine unterkomplexe Zielbeschreibung und darauf setzen wir dann Geld des Bundes in dem Falle tatsächlich ein. Und alles dreies geht eigentlich so von meinem Verständnis her, der da zahlenbasiert ist, nicht.
Ganz herzlichen Dank. Damit sind die 13 Minuten der Unionsfraktion auch rum. Wir kommen, ich muss mal eben hier meine eigene Uhr anhalten, weil ich nicht darauf schauen kann. Wir kommen zur AfD-Fraktion. Insgesamt jetzt nur 5 Minuten. Ich darf alle Beteiligten bitten, das im Hinterkopf zu halten. Das Wort hat, wo ist er überhaupt? Der Kollege König, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, werte Sachverständige, dass Sie heute hier sind. Ich habe eine Frage, die genau in dieselbe Richtung geht, wie Herr Thieme schon teilweise jetzt ausgeführt hat, nämlich in die Flexibilität der Förderzusagen. Also wir haben festgestellt, dass die Förderzusagen oft an andere Auflagen noch gebunden sind. Zum Beispiel, es muss eine energetische Sanierung, jetzt wirklich nur als Beispiel, stattfinden, wenn eben halt so eine Förderzusage gemacht wird. Und jetzt kommt die Frage an Herrn Kluger vom Stadtsportbund Dresden. Wie sinnvoll ist es aus Ihrer Sicht bei Sportbauten generell diese Sachen miteinander zu vermischen, also die energetische Sanierung unbedingt damit drin zu haben? Und dann, wie viel Energie verbrauchen Sportbauten im Vergleich zu Schulen oder Wohnbauten überhaupt? Also ich war von Eishallen und Schwimmbädern abgesehen, die verbrauchen viel Energie. Ja, und kommt es dabei auch zu Fällen, dass diese notwendige allgemeine Sanierung verschoben oder geopfert wird, weil es halt keine Förderzusage gibt und das Geld halt für eine energetische Sanierung vielleicht noch nicht ausreicht oder Ähnliches?
Dankeschön. Herr Kluger, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Ich halte es erstmal für verständlich und nachvollziehbar, dass Fördermittelgeber ihre Fördermittelzusagen, ihre Fördermittelprogramme jetzt über das Thema Sport hinaus auch an andere Themen knüpfen, die gesellschaftlich wichtig sind, die vielleicht auch dem Zeitgeist entsprechen, die Dinge auslösen sollen, die für die Gesellschaft notwendig sind. Und so ist ja das Thema von Energieeinsparung schon immer ein solches Thema gewesen, wo man sagt, wo ich das erstmal für nachvollziehbar halte, dass man Fördermittelzusagen mit diesem Thema verbindet. Ich habe im Sport und auch in dem Bereich, wo ich hauptamtlich tätig bin, die Erfahrung gemacht, dass Bundesförderprogramme, die mit bestimmten Zwecken verbunden werden, dann von der Kommune natürlich versucht werden, die Fördermittel einzutreiben, die Fördermittel zu gewinnen. Das ist völlig nachvollziehbar. Überall sind die Finanzmittel knapp. Aber dass dann häufig Planungen, die die Kommune hat, und wir dringen ja alle darauf, dass zum Beispiel Sportförderpläne, Sportentwicklungspläne mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelt werden und diese Pläne auch Prioritätenprogramme enthalten, so wie wir das in Dresden seit 2000 tun, mit wissenschaftlicher Begleitung von Professor Rütten und entsprechende Prioritätenprogramme aufstellen. Dass also diese Prioritätenprogramme, die bedarfsgerecht sind, dann häufig nicht beachtet werden, weil man die Fördermittel einwerben kann, die in die Prioritätenplanung aber natürlich nicht eingegangen sind. Das ist also ein Problem, dass dann Fördermittel eingeworben werden und der Bedarf dann aus dem Blick genommen wird, obwohl er vorher festgestellt worden ist. Als zweites denke ich, wenn man Investitionsförderung im Sport verbindet mit dem Thema energetische Sanierung, sollte man einen differenzierten Blick haben. Wenn man jetzt ein Fördermittelprogramm entwirft, wo drin steht, da muss unbedingt energetische Sanierung mit drin sein, dann sind vielleicht viele Sportstätten wie Fußballplätze, vielleicht auch Turnhallen, haben da gar nicht so einen hohen Bedarf an Energieeinsparung, weil gar nicht so viel Energie benutzt wird. Das ist in der Eishalle dann vielleicht anders. Deswegen würde ich empfehlen, dass es da einen differenzierten Blick auf das Thema gibt, wo man Sportstätten definiert, wo der Energieverbrauch wichtiger ist und Sportstätten, wo der Energieverbrauch weniger wichtig ist.
Vielen Dank. Haben Sie noch eine weitere Frage, Herr?
Ich hätte denn noch eine Nachfrage. Sie sind jetzt eine Großstadt. Gibt es Probleme bei der formalen Antragstellung für solche Programme? Sie als Großstadt haben einen Apparat dazu. Gibt es Erfahrungen von anderen Kommunen? Ist das auch für kleinere Kommunen leistbar?
Die Frage ging auch an Herrn Kluger. Sie haben noch 20 Sekunden. Kurze Antwort, bitte.
Für Vereine, die wir als Antragsteller auch mit im Blick haben sollten, ist es je schwieriger, desto mehr man ehrenamtlich aufgestellt ist. Für Kommunen ist es leistbar, mehr gern in der zweiten Fragerunde.
Vielen Dank. Wir kommen nun zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Da stehen insgesamt 8 Minuten zur Verfügung. Und das Wort hat der Kollege Mahmut Özdemir. Bitte sehr, Herr Kollege.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Milz, sehr geehrte Herren Sachverständige. Wir freuen uns als sozialdemokratische Bundestagsfraktion auch, diese Anhörung mit Ihnen gemeinsam bestreiten zu dürfen, weil wir gerade auch darüber diskutieren wollen und auch darüber reden wollen, die Förderprogramme des Bundes gerade für kommunale Sportstätten auch auf ein solides Fundament, auf ein wirksames Fundament und auf ein weiteres Fundament stellen zu können. Es zeigt aber auch, dass der Bund durch sein sehr kommunalfreundliches Handeln auch, nehmen Sie mir die Formulierung jetzt nicht übel, insbesondere die Ländervertreter, aber dass es eine Art Ausfallbürgschaft oder eine Art Feuerwehrtätigkeit ist, die der Bund da vornimmt. Es ist gerade auch die Frage danach gestellt worden, wie man laufend Sportstätten unterhält, modernisiert und periodisch in ein wirksames Controlling überführt, dass wir nicht alle 40 Jahre hier sitzen oder möglicherweise unsere Nachfolger in 40 Jahren und sich dann angucken und sagen, machen wir noch mal ein Milliardenprogramm. Vor dem Hintergrund meine konkrete Frage an die beiden Ländervertreter in Anführungsstrichen, Herr Holter und Frau Milz. Erfüllen die Länder eigentlich im gesamten Bundesgebiet im Hinblick auf den Breitensport und die Sportstätten Sanierung, Förderung und das ausreichend auskömmliche zur Verfügungstellung von Finanzmitteln gegenüber den Sportvereinen im Land?
Herzlichen Dank. Beginnen wir mit Frau Staatssekretärin. Frau Melz, bitteschön.
Wir haben 300 Millionen jetzt gegeben, speziell an unsere Vereine, damit sie modernisieren und instand setzen können. Wir haben in diesem Programm ausdrücklich Neubauten ausgeschlossen, damit was passiert an dem Bestand, den wir haben. Und wir haben halt jetzt über 4 Jahre, und davon sind die ersten 2 Jahre jetzt um, festgestellt, dass die Vereine vor Ort am besten möglichst ideologiefrei, sehr genau selbst am besten wissen, wofür sie ihr Geld einsetzen wollen. Wir haben einen großen Rahmen geschlagen, wofür sie das ausgeben können. Nichts außer eben Neubauten und natürlich erste und zweite Bundesliga, die sind nicht antragsberechtigt, damit möglichst viele andere drankommen. Und ich glaube, das ist ein Weg, wo die Länder sich gerne hin auch aufmachen könnten.
Dankeschön. Herr Minister Holter, bitte.
Ja, für alle Länder, ich glaube, Frau Milz, können wir beide nicht sprechen. Wir können ja jeweils für unser Land sprechen, obwohl wir in der Sportministerkonferenz das ja auch debattieren. Ist klar, das wissen Sie ja auch. Naja, ist schon verstanden. Man muss das bloß voranstellen. Ja, also Thüringen ist ja ein Nehmerland. Das muss man auch berücksichtigen, dass wir das beim Finanzen, bei unserem Haushalt auch einplanen. Wir investieren auch als Bundesland in die Sportanlagen. Zurzeit machen wir große Anstrengungen, um Oberhof fit zu machen für die beiden Weltmeisterschaften 2023. Da geht es auch um energetische Sanierung. Aber insgesamt geht es um die Biathlon-Arena und die Rodelbahn, die jetzt komplex saniert werden. Da sind wir auf einem guten Stand und da wird richtig kräftig investiert. Auch sonst gibt es über die kommunalen Investitionsprogramme Unterstützung für die kommunalen Sportanlagen.
Schön, Herr Kollege Özdemir.
Vielen Dank. Wir haben gerade über Vereinszahlen und Mitgliederzahlen sprechen können und etwas hören dürfen. Deshalb meine konkrete Frage an Herrn Silbersack und an Herrn Hertel für Stadtsportbund DOSB. Was müssen wir eigentlich im Hinblick an die Kriterien Attraktivierung von Sportstätten tun? Und zweitens, wie kriegen wir eigentlich die Sportstätten hin zu Gesundheitspräventionseinrichtungen? Sport und Gesundheit sind ja eng miteinander verwobene Themen. Und wir haben auch letztens über eine Verordnung und Krankenkassen und Werbegelder und dergleichen sprechen dürfen. Deshalb meine präzise Frage, wenn wir wieder mehr Mitglieder in die Sportvereine kriegen wollen und wenn wir ein Programm haben wollen, fit aus der Krise heraus oder fit nach Corona, was müssen wir tun zur Attraktivierung? Vereinsstätten, Sportstätten, damit die Menschen sofort wieder dahin rennen? Und was müssen wir tun, damit die Sportstätten nach dieser Krise Gesundheitspräventionseinrichtungen werden?
Herzlichen Dank. Herr Hertel, bitte.
Wir stehen ja gerade in einer Pandemie und vor einer großen Herausforderung und stellen fest, dass bezogen auf beispielsweise Hygiene in unseren Sportstätten ein enormer Nachholbedarf ist. Und das betrifft insbesondere natürlich auch Anlagen, da wo Gesundheitssport beispielsweise oder auch Reha-Sport angeboten wird. Dafür müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Und insofern bestehen bezogen auf Sportstättensanierung und Sportstättenbau diesbezüglich auch besondere Anforderungen, sowohl altersgerecht wie auch barrierefrei, weil damit ja auch ganz bestimmte Zielgruppen erreicht werden müssen. Und was man tun muss für die Vereine, und das will ich kurz mit aufgreifen, was Herr Thieme angesprochen hatte, nämlich den berühmten Schweinezyklus zu vermeiden. Es gehört 40, und das ist erstmal jetzt auch ein Appell an die Länder, klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber der entscheidende Punkt ist die regelmäßige bauliche Unterhaltung, das dabei zu beachten und damit im Grunde genommen auch bei der baulichen Unterhaltung die Werte, die der Deutsche Städtetag immer auch festlegt zum Erhalt einer entsprechenden Sportimmobilie, auch in den eigenen Haushalten letztendlich berücksichtigt. Ihre Kernfrage ist die, dass man im Rahmen von Sportentwicklung sowohl für den Gesundheit- und Reha-Sport, für Inklusion auch bestimmte Kriterien festlegt, damit die Sportstätten diesen entsprechenden Anforderungen auch bestehen können.
Vielen Dank. Herr Silbersack, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Eine ganz zentrale Frage in dieser Pandemie, die wir haben. Der Sport ist letztlich mit seinen 27 Millionen Mitgliedern in den 90.000 Sportvereinen der Kitt im Haus der Gesellschaft. Und das wollen wir in der Zukunft auch bleiben. Das bleiben wir nur dann, wenn wir tatsächlich die Sportstätten so attraktiv gestalten, dass wir mit den Vereinen konkurrenzfähig sind. Das heißt, bei dem Investitionsstau, den wir mal ermittelt hatten, von 31 Milliarden gilt es, zukunftsfähig zu sein. Und da gilt es natürlich, in allen Bereichen zukunftsfähig zu sein. Das heißt, was die Fragen der Umwelt anbetrifft, was die Energiethematik anbetrifft und, und. Das heißt, ganz klare Aussage ist, wenn wir als DOSB mit dem Auslaufen der Pandemie, das hoffentlich bald der Fall ist, und wir mit unserer Sportvereinskampagne starten wollen, muss ein elementarer Bestandteil auch sein, dass die Sportstätten zukunftsfähig im Sinne der Vereine, im Sinne der Sportlerinnen und Sportler tatsächlich gemacht wird. Das ist ganz wesentlich für den Breitensport und für den Erfolg unserer weltweit einzigartigen Vereinsstruktur, die wir überhaupt haben. Das muss man ganz klar sagen. Und das zahlt natürlich auch ein auf die Thematik Gesundheitssport, Reha-Sport. Auch wir haben in der Pandemie gemerkt, also es gibt den Vergleich nach Dänemark, da hat, glaube ich, durchschnittlich jedes Kind 7 Kilo zugenommen. Auch wir haben diese Dinge zu verzeichnen. Das heißt, wir müssen und die Politik, und das ist die ganz klare Bitte an die Politik, dass der Sport auch als Mittel zum Zweck der Gesundheit in der Gesellschaft noch wahrgenommen wird. Und tatsächlich nehmen Sie uns einfach in die Pflicht in diesen Bereichen. Der Sport steht bereit mit seinen gesamten Strukturen, ob das auf Länderebene ist, auf Bundesebene. Wir brauchen die Rückendeckung der Politik, um tatsächlich im Bereich der Gesundheit das Notwendige tun zu können. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Kollege Özdemir. Ich schlage vor, die restlichen 30 Sekunden nehmen wir in die zweite Fragerunde. Wir kommen zur FDP-Fraktion. Das Wort hat die Kollegin Britta Dassler. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wie gesagt, wir haben uns auch sehr gefreut über dieses Sanierungsprogramm kommunale Einrichtungen, das hier zur Verfügung gestellt wurde. Natürlich wissen wir, wir haben das gehört, viel zu wenig Sportstätten in zu maroden Zuständen. Wenn ich an Thüringen denke, da habe ich einige Sportstätten in Eisenach und so weiter besucht. Wir müssen viel tun. Meine Frage ist eigentlich auch mal eine ganz andere Richtung. An Herrn Holter und Frau Milz, wenn wir über Kommunen und kommunale Sportstätten reden, kommen wir auch nicht um Sportunterricht herum. Gibt es in Ihren Bundesländern, ich sag mal, Unterlagen oder Aufzeichnungen, wie viele Räume Sportstätten verlangt in Sportunterricht, weil die Kinder immer dicker werden, haben wir gerade von Herrn Silbersack gehört. Und wie ist eine Flächenauslastung und Flächenausnutzung von Schulsporthallen und auch Hallen für die Vereine? Und wie läuft das in den anderen Bundesländern, wenn Sie da in der Ministerkonferenz darüber reden?
Dankeschön. Herr Minister Holter, bitte.
Ich kann auch mal unterstreichen, was Herr Silbersack gesagt hat, dass also die Bedeutung des Sports nicht nur für den gesellschaftlichen sozialen Zusammenhalt betrifft, sondern auch für die Gesundheit auf der Kleinen wie auf der Großen. Also ich bin ja auch Kinder, Jugend und Sport und Bildungsminister. Ich habe genau diese Bandbreite überall. Wir hatten im vergangenen Jahr das Jahr des Schulsports, das ist gut angenommen worden. Also wir haben Kinder da richtig in Bewegung gebracht. Konkrete Zahlen, werte Kollegin, kann ich jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Also
aber vielleicht könnten Sie die nachreichen. Und ich habe noch 4 Minuten mit Beantwortung, wenn die.
Also wenn, dann werde ich das prüfen, dann reiche ich die nach. Aber ansonsten kann ich sagen, dass die Sportanlagen in Thüringen durch den Schulsport richtig gut ausgelastet sind, auch was die Schwimmbäder betrifft. 80% der Kinder in Thüringen lernen schwimmen.
Klasse.
Reicht nicht.
Ja. Vielen Dank. Frau Staatssekretärin Milz, bitte.
Ja, ich bin nicht Bildungsministerin. Das heißt, mir sind diese Zahlen schon mal überhaupt nicht bekannt. Aber ich könnte sie auch recherchieren. Nur was ich merke, ist, dass unsere Sporthallen eher überlastet sind als unterlastet sind. Sondern wir haben viel mehr Anfragen auch für Sportangebote in den Schulsporthallen außerhalb des Schulsportes, als wir die überhaupt bedienen können.
Und es wäre ja auch genau das, wo wir auch von geredet haben. Vielleicht noch mal schnell die Frage an Sie beide, sonst nehmen wir das in die zweite Runde mit. Herr Seehofer hat ja beim DOSB vom goldenen Plan gesprochen. Ist ja im Moment nur so ein kleines goldenes Plänchen. Frau Mills, ist Ihre Fraktion, wie stehen Sie dazu?
Frau Staatssekretärin.
Ich denke, es ist ganz dringend, dass wir da ganz viel Geld von Seiten des Bundes bekommen, weil ohne Breitensport kein Spitzensport.
Also wir Länder sind uns da schnell einig. Wie war das eben 90-10? Dem ist nichts hinzuzufügen. Also immer her damit. So viel Sie erübrigen können, wir nehmen alles.
Alles andere hätte mich jetzt überrascht, Frau Staatssekretärin. Herr Holter, bitte.
Ich habe ja die Stellungnahmen gelesen. Alle kommen zu den gleichen Erkenntnissen, beziehen sich auf das, was der DOSB analysiert hat, was der Professor Thieme gesagt hat. Uns fehlt auch eine gute Datengrundlage. Das sind ja alles auch Annahmen. Deswegen bin ich unbedingt dafür, dass es diesen digitalen Sportstättenatlas gibt, um also auch eine andere Datengrundlage zu haben. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir brauchen eine Investitionsoffensive im Sport, damit die Sportstätten richtig auf Vordermann gebracht werden. Ich habe das mit den 90% ja nicht umsonst gesagt. Die Länder werden es alleine nicht schaffen. Der Bund muss hier richtig in die Vorhand kommen und richtig investieren bei 31 Milliarden. Wenn man ein Programm auflegt, was 10 Milliarden ausmacht, nicht in einem Jahr selbstverständlich, über Jahre, und dann auch systematisch entsprechend der Prioritäten und der Bedarfe vorgeht, dann glaube ich, ist dem Sport richtig geholfen.
Vielen Dank.
Die 20 Sekunden nehme ich mit in die nächste Runde, bitte.
Ich notiere es. Wir kommen zur Fraktion Die Linke. Insgesamt 4 Minuten. Und das Wort hat der Abgeordnete Dr. Hahn. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Auch für die Linke sind moderne, flexibel nutzbare, barrierefreie und ökologische Sportstätten wie Schwimmbäder, das ist ja angesprochen worden, eine ganz wichtige Ressource des Sports und deshalb auch unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge. Und deshalb ist für uns der Abbau des Sanierungsstaus, der ja in Größenordnung vorhanden ist, ein ganz wichtiger Punkt, wo neben den Kommunen, neben den Ländern eben aus unserer Sicht auch der Bund gefordert ist, auch was die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt angeht. Und da gibt es ja auch eine große Übereinstimmung bei den Sachverständigengutachten, für die ich mich ausdrücklich noch mal namens der Fraktion bedanke. Die erste Frage, die ich gerne an alle Sachverständigen, bevor die Vorsitzende gleich einen Schreck richten würde, bitte ich aber erst in der dritten Runde zu beantworten. Und zwar, wenn Sie Stimmrecht hätten, hier an unserer Stelle, wie würden Sie denn über den Antrag, der dann bald zur Abstimmung steht, 10 mal 1 Milliarde für die Sportstättensanierung vom Bund bereitzustellen für 10 Jahre lang, wie würden Sie denn nachher votieren? Mit Ja, Nein oder Enthaltung? Vielleicht kann man das ja am Ende der Anhörung sagen. Meine weitere Frage geht an Herrn Holter. Sie haben ja in der Stellungnahme kritisch angemerkt, dass die Sportminister der Länder bei der Erarbeitung des Programms Investitionspakt Sportstätten nicht beteiligt wurden. Könnten Sie vielleicht mal kurz sagen, was Sie denn anders gemacht hätten bei diesem Programm? Und Sie haben auch gesagt, dass die bereitgestellten Mittel nicht angemessen oder ausreichend sind. Was wäre denn aus Ihrer Sicht angemessen oder ausreichend? Prozentual ist ja das eine. Die andere Frage wäre ja, was das Absolute an Zahlen angeht. Also was müsste der Bund aus Ihrer Sicht dort liefern? Und die Länder müssen ihren Anteil natürlich auch leisten.
Dankeschön, Herr Minister Holter. Sie haben noch knapp 2,5 Minuten.
Bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Also ich war ja Bauminister, kenne mich also mit der Städtebauförderung gut aus und jetzt bin ich Sportminister und weiß eben auf das, Herr Thieme hat das schon angesprochen. Wenn man das jetzt also in die Städtebauprogramme einordnet, die Sportstättenförderung und die Priorität bei der Städtebauförderung sieht, habe ich den sportfachlichen Blick nicht mehr. Also ich ja, aber diejenigen, die das machen, haben den nicht mehr. Das kann man denen gar nicht vorwerfen. Deswegen glaube ich, ist es notwendig, dass die sportfachliche Beurteilung dieser Maßnahmen unbedingt einbezogen wird. Also eine, klar, wir wollen alle attraktive Stadtteile und Dorfentwicklung haben. Das versteht sich von selbst. Aber oftmals sind es auch die sportfachlichen Geschichten. Das hat dann auch damit zu tun, ob es um Vereinssport und Breitensport geht. Das ist ja unser großes Anliegen. Geht aber auch um Kader und Spitzensport. Und das in Übereinstimmung zu bringen, das ist eine Herausforderung an sich. Was die Zahlen als solches betrifft, haben wir schon darüber gesprochen. Die Investitionsoffensive halte ich für notwendig. Das sollte eine Verabredung sein. Das muss natürlich gemeinsam durch Bund und Länder auch mit den Kommunen gestemmt werden, auch nach einer Prioritätensetzung. Und wenn man wirklich beginnt mit 10 Milliarden, dann wäre das ein großes Signal. Es wäre auch ein gutes Signal in dieser Pandemiezeit, um deutlich zu machen, die Politik kümmert sich um die Sportstätten, um das wieder fit, oder rauszuholen, über das Silbersack schon gesprochen hat, in Bezug auf die körperliche Situation, Mobilität von Kindern, Jugendlichen, aber auch in Erwachsenen. Und Gesundheits- und Reha-Sport ist ein ganz großes Thema, welches auch in Thüringen eine Rolle spielt. Also es wäre ein gutes Signal, wenn der Bund sich zu einem solchen Programm, Goldener Plan Sport 3, dann auch bekennen würde.
Ich habe noch eine kurze Frage an Herrn Silbersack. Und zwar ist der Anteil der Menschen in den ostdeutschen Ländern, die im Sportverein Mitglied sind, auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit nur halb so hoch wie in Westdeutschland. Hat das aus Ihrer Sicht oder nach Ihrer Kenntnis auch was mit den Sportstätten oder mit der Qualität der Ausstattung der Sportstätten zu tun? Oder wo sind da Ursachen aus Ihrer Sicht zu suchen?
10 Sekunden für die Antwort, Herr Silbersack.
Ja, also grundlegend ist erstmal der unterschiedliche Ansatz. In DDR ist im Grunde genommen so, dass nur zu DDR-Zeiten die im Sportverein waren, die auch Sport getrieben haben. In den alten Bundesländern war es insgesamt die Familie, die im Grunde genommen das Gesamt unterstützt hat. Das ist der Grund, warum wir 15-30% haben im Groben genommen.
Dankeschön. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch 4 Minuten insgesamt. Das Wort hat der Kollege Grundl.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Sachverständige. Meine 3 Fragen in der ersten Runde gehen an Herrn Hertel. Berlin ist ein Beispiel für ein Bundesland, in dem vor allem kommunale Sportstätten wichtig sind für die Sportvereine. Welche besonderen Herausforderungen gibt es hier im Vergleich zu vereinseigenen Anlagen? Und was wünscht sich der organisierte Sport jenseits der Frage nach mehr Geld, um die Sportstättensituation zu verbessern? Die 2. Frage, Herr Hertel, wäre: informeller und organisierter Sport werden oft als Gegensatzpaar wahrgenommen, das sich in Konkurrenz um Sporttreibende und Nutzungszeiten befindet. Wie sieht der LSB diesen Konflikt und welche Konsequenzen hat das im Hinblick auf die Nutzung von Sportstätten und anderen Sporträumen in der Stadt? Und die 3. Frage ist, könnten Sie uns die Pläne rund um den Inklusionspark ein bisschen genauer darlegen? Vielen Dank.
Herr Hertel, bitte.
Die kommunalen Sportstätten bei uns, die sind für uns sehr wichtig, weil sie entgeltfrei in der Stadt zur Verfügung stehen und insofern auch für die Vereine daher sehr fruchtbringend sind. Wir haben das Sportfördergesetz und was wir von der Stadt erwarten, ist, dass regelmäßig, ich habe es vorhin schon angedeutet, in die kommunalen Sportstätten investiert wird. Die bauliche Unterhaltung ist dabei das Entscheidende. Und ich betone noch mal ausdrücklich die Kontinuität, auch wenn auch hier über die entsprechende Sportförderung des Bundes gesprochen wird. Ich sehe beides als notwendig an. Ich komme nachher auch noch mal zum Antrag zurück, um das konkret zu sagen. Das muss Hand in Hand gehen und es müssen alle Beteiligten eben auf einer Grundlage auch von Sportentwicklungsplänen, ich betone das ausdrücklich, die entsprechenden Investitionen zur Erhaltung oder auch zum Neubau vornehmen und nicht immer nur von Programm zu Programm neue Kriterien irgendwo festlegen. Ein ganz entscheidender Punkt. Der 2. Punkt ist informeller Sport, organisierter Sport. Grundsätzlich steht der Landessportbund natürlich zunächst mal für seine Vereine da, aber wir haben auch sehr deutlich in unseren neuen Leitbildern des Landessportbundes gesagt, Sport ist eine Einladung an alle und wir wollen bewusst auch deutlich machen, dass auch der nicht organisierte Sport dort, wo es auch möglich ist und wir haben dafür modellhaft auch Beispiele, auch selbstverständlich auch die öffentlichen Sportanlagen mit nutzen kann. Das ist auch das Berliner Sportfördergesetz, wobei aber der Vorrang für den organisierten Sport festgelegt ist. Es gibt hin und wieder Konflikte, die auf örtlicher Ebene letztendlich bewältigt werden müssen, aber das Verständnis müssen wir fördern, dass wir für die Menschen insgesamt den Sport bereitstellen und von daher eben auch den informellen Sport berücksichtigen. Übrigens nicht nur in Sportstätten, sondern wir wollen eine bewegte Stadt. Auch außerhalb von traditionellen Sportstätten gilt es, den Sport zu fördern. Und gerade für städtebauliche Maßnahmen ist das sehr wichtig, dieses zu beachten. Der 3. Punkt, Inklusionssportpark, Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Wir wollen mitten im Zentrum einen Park, Sportpark so sanieren, gestalten und entwickeln, dass dort eben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam barrierefrei auch Sport machen können. Auch das ist eine Einladung an alle, insbesondere natürlich auch an die Bewohnerinnen und Bewohner, weil wir meinen, dass man auch eine Sportanlage in ihrer Vielfalt auch in der Nachbarschaft nutzen muss. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, dort einen entsprechenden Leuchtturm auch für eine inklusive Sportanlage zu errichten. Dafür hat der Senat Gelder bereitgestellt. Wir sind in einem Anhörungsverfahren und versuchen gerade die unterschiedlichen Interessen des organisierten Sports, des unorganisierten Sports, des Behindertensports unter einen Hut zu bringen. Nicht immer ganz einfach, aber ich denke, das ist eine klare stadtpolitische Herausforderung, auch für den Sport.
Dankeschön. Die 15 Sekunden nehmen wir mit in die letzte Runde. Wird natürlich sofort notiert. Wir kommen zur zweiten Fragerunde, die exakt so abläuft, rein technisch gesehen, wie die erste. Das Wort geht wieder an die Unionsfraktion. Auch hier stehen wieder 13 Minuten zur Verfügung. Und zuerst hat sich gemeldet der Kollege Arthur Auernhammer. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst mal muss man feststellen, dass wir als Deutscher Bundestag auch sehr viele Finanzmittel zur Verfügung gestellt haben, um Sportstätten zu sanieren. Und es könnte auch noch mehr sein, klar. Ich hoffe, dass das im nächsten Deutschen Bundestag auch das Engagement so ausgeprägt ist. Und wenn sich die Bundesländer alle auch so engagieren wie der Deutsche Bundestag, dann glaube ich, haben wir bei den Investitionen auch eine gute Grundlage. Aber die Investition ist ja das eine. Das andere sind die Betriebskosten. Und da denke ich jetzt gerade an den Schwimmsport, an die Kinder, die im Wasser das Schwimmen lernen müssen, weil Schwimmen lernt man nur im Wasser und nicht im Trockenen. So habe ich das gelernt. Und deshalb meine Frage an Sie, Herr Präsident Haag von DLRG. Wie sehen Sie das? Weil ich habe auch Kommunen bei mir im Wahlkreis, mittlere Kommunen, die haben ihr Schwimmbad geschlossen. Wenn ich denen sage, wir investieren jetzt in euer Schwimmbad und sanieren das komplett, meinetwegen mit 110%, dann sagt mir der Bürgermeister, bitte nicht, weil die Betriebskosten sind mir zu hoch. Sehen Sie das auch? Teilen Sie hier meine Auffassung? Und wie ist die bei bestehenden Schwimmeinrichtungen, wie ist die Auslastung der Wasserflächen? Und ich sage das auch mit Blick auf diverse private Schwimmbadbetreiber, Spaßbäder oder dergleichen. Kann man da reingehen mit Schwimmunterricht?
Herr Haag, bitte.
Ja, vielen Dank. Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, wir müssen wegkommen von einem Gedanken, jeder möchte gerne ein Schwimmbad haben. Das Thema der sogenannten interkommunalen Zusammenarbeit, der interkommunalen Zusammenarbeit, und das weiß ich aus meiner langjährigen Erfahrung als Bürgermeister, die ist in meinen Augen das Gebot der Stunde. Und dann kann man natürlich auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit sich über interkommunale Kosten eines interkommunalen Bades unterhalten. Und dann sinkt das Ganze, kommen dann Sanierungen hinzu, die erhebliche Einsparungen bringen, dann erhält man Bäder, in denen man Sport, Reha-Sport und alle anderen Arten betreiben kann. Und bitte vergessen Sie nicht, ein Schwimmbad ist ein bisschen mehr als nur ein Ort, wo man schwimmen geht. Der soziale Kitt, wie der Vizepräsident es eben zu Recht nannte, der findet genau in der Rinne statt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen wäre dieses Gemeinsame in einem Kreis dann zu versuchen, ich kann da ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Verbandsgemeinde. In diesem Kreis haben mehrere Kommunen, das Schwimmbad wird jetzt neu gebaut, auch mit Bundeszuschüssen, Gott sei Dank. Und da haben wir eben diese interkommunale Zusammenarbeit. Da sind nicht überall Millionenbeträge geflossen, aber auch kleine Teile bringen in der Bevölkerung das Bewusstsein, dass man auch mitverantwortlich, Mitnutzer und auch Mitideengeber sein kann.
Dankeschön. Herr Steininger, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Es gibt im Übrigen auch großes ehrenamtliches Engagement, weil wir teilweise ganze Trägervereine haben, die dann das kommunale Schwimmbad betreuen. Also ich habe gerade in meinem Wahlkreis 3-4 solche Beispiele, die wirklich ganz toll sind. Meine Fragen gehen jetzt an den Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die Frage... Also wir sprechen ja viel über Bund, Land, Kommune, wer ist zuständig und so. Mal aus Ihrer Einschätzung, welche eigenen Mittel sollten denn aus Ihrer Sicht Städte und Kommunen zur Sanierung, Neubau und und Unterhaltung von Sportstätten dauerhaft aufbringen? Und die zweite Frage, die habe ich vorhin schon Herrn Professor Thieme so ein bisschen gestellt, so die Unterscheidung zwischen ganz kleine Gemeinde, Dorf bis zu größerer städtischer Bereich. Wo sind da eigentlich so die strukturellen Unterschiede dann auch in der Frage, was braucht man zur Sanierung oder zum Neubau von Sportstätten?
Dankeschön. Herr Lübking, bitte.
Lübking, genau.
Zunächst, die Kommunen tragen, sind ja diejenigen, die, was die öffentliche Sportförderung angeht, die Hauptlast tragen. Und wir wollen uns dieser Aufgabe ja auch stellen. Nur wir alle wissen, das hängt dann von der kommunalen Finanzkraft ab und die ist nun mal sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb sind viele Kommunen auch auf die Programme des Bundes und der Länder angewiesen. Es wäre natürlich gut für die Kommunen, und das ist auch der Wunsch, den wir aus der Praxis gehört haben, dass wir finanziell so aufgestattet sind, dass man aus den Budgets heraus diese Förderung vornehmen kann, weil die Beantragung von Mitteln in den unterschiedlichen Investitionspaketen, die wir haben, ja auch nicht trivial sind. Sie unterscheiden sich von den Fördermöglichkeiten, von der Höhe der Eigenbeteiligung und so weiter und so weiter, haben auch noch andere Voraussetzungen und passen manchmal auch gar nicht auf das, was vor Ort tatsächlich gebraucht wird. Sodass, ich sag mal, ein Budgetsport für die Kommunen natürlich attraktiver wäre. Und damit bin ich auch bei der zweiten Frage, was macht die Unterschiede aus? Wir hören natürlich vielfach gerade von den kleinen Kommunen, dass hinsichtlich der Verwaltungskraft es außerordentlich schwierig ist, sich zwischen den unterschiedlichen Programmen zurechtzufinden. Und wer sich das alles mal anguckt, weiß ja auch, wie sehr unterschiedlich die sind, mit auch mit den von mir schon genannten unterschiedlichen Förderkulissen. Und natürlich sind die Herausforderungen in den Kommunen auch unterschiedlich, eben was die Frage angeht, welches Sportverhalten habe ich vor Ort? Und deshalb wäre es eben auch sehr wichtig, dass überall vor Ort die Möglichkeit besteht, in der Tat Sportentwicklungspläne zu erstellen, ob klein und groß, um zu schauen, wo sind denn hier tatsächlich unsere Bedarfe, die wir dann auch abdecken und sichern müssen. Und noch das Letzte kommt noch hinzu, Entschuldigung, das hat natürlich auch was mit den Vereinen zu tun. Die kleinen ehrenamtlichen geführten Vereine haben natürlich auch viel größere Schwierigkeiten dann in dem Zusammenwirken als die größeren Vereine, etwa die, die im Freiburger Kreis zusammengeschlossen sind.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen von Seiten der Union? Herr Ginger, bitte.
Ich gebe mich für die Möglichkeit zu fragen. Ich wollte eine Frage stellen an Andreas Silbersack, und zwar gibt es denn Vergleichsmöglichkeiten, was die Sportstättenstruktur und die Entwicklung derselben in vergleichbaren anderen europäischen Ländern anbetrifft? Gibt es da Zahlen drüber? Das ist das eine. Und das zweite, an Professor Kehler wollte ich die Frage stellen. Inwiefern hat denn der organisierte Breitensport von anderen Förderprogrammen, wie beispielsweise Kommunalinvestitionsfördergesetz oder der integrierten Stadtentwicklungspolitik oder auch dem Investitionspaket soziale Integration im Quartier in der Vergangenheit profitiert, und müssten hier nicht eventuell die Kommunen und die Länder mehr Geld für den Sport aus diesen Programmen abrufen?
Schön, Herr Silbersack, bitte.
Da wir im Augenblick daran arbeiten, selbst in Deutschland erstmal eine Erhebung über alles, über die einzelnen Länder zu bekommen, ist es schwierig, etwas Vergleichbares aus anderen europäischen Ländern zu bekommen. Aber klar ist eins, wir in Deutschland sind nicht am Ende der Fahnenstange, das muss man ganz deutlich sagen. Es wurde auch viel investiert. Insofern vielen Dank auch an die Parlamentarier an der Stelle. Ich möchte aber einen Punkt sagen, was die Investitionen anbetrifft. Ich möchte den Fokus auf das Thema der Vereine auch lenken, denn vereinseigene Städten spielen mit 25-30% eine ganz wesentliche Rolle. Und ich wäre dankbar, wenn in dieser Runde das vielleicht auch noch ein Stück weit mit in den Fokus genommen wird.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ach so, Professor Kehler, bitte schön.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich finde das eine sehr, sehr wichtige, eine ganz zentrale Frage, weil sie nämlich in das Herz überhaupt der ganzen Sportstättenentwicklung hineingehört. Ich muss sagen, wie geht es eigentlich weiter? Welche Förderinstrumente brauchen wir in Zukunft, um wirklich den Bedarf, der inzwischen hier mehrfach angesprochen ist, wirklich fachlich gerecht und auch bedarfsgerecht zu decken? Und da reichen nicht mehr die engen Förderinstrumente des Sportes auf, die letztlich meistens im Hinblick auf normgerechte Sportstätten ausgerichtet sind, sondern es geht in Zukunft nur noch, wenn wirklich als auf der Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene viel mehr intersektoral, interdisziplinär, interkommunal gearbeitet wird. Und das heißt auf jeden Fall, dass Förderprogramme meiner Ansicht nach vorher abgestimmt werden müssen in einem breiten Konsens zwischen den Ministerien. Es ist der erste Ansatz, ist ja gemacht worden. Ich glaube, Familie, Soziale, Jugend, da gehören noch andere Ministerien dazu, weil die Probleme einfach nicht nur auf eine Zielgruppe sind, sondern im Grunde auf die gesamte Bevölkerung. Bevölkerung gerichtet ist. Und auf ein Problem, das Sie hier gar nicht angesprochen haben, was ich sehr schade finde, man muss mal aus Sicht der Menschen her denken. Denken Sie doch mal an die Menschen, die keine Möglichkeiten haben, Sport zu treiben. Gehen Sie mal in die Sozialräume hinein. Gehen Sie in die segregierten Stadtteile mal rein. Gehen Sie mal in den ländlichen Raum. Hier wird immer nur über den Bau diskutiert, die Baustruktur, nicht über die Menschen diskutiert. Wir finden, dass man viel mehr von den Bedürfnissen der Menschen ausgehen muss und daher fragen muss, welche Bewegungsräume brauchen Sie für die gesundheitliche Lage der Kommune, für die Situation der Menschen. Denken Sie an die Kinder und Jugendlichen, die kaum richtige Sporträume haben, wenn sie nicht gerade in den Vereinen hervorragend betreut werden. Also die Probleme, die Sie hier diskutieren, ist ein ganz schmales Problem und die Probleme, die wirklich diskutiert werden, sind wesentlich größer und betreffen viel mehr Bevölkerung, als Sie im Moment im Blick haben.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen, Herr Stein? Ja, Sie müssen sich bitte einigen. Herr Kollege Steiniger, Herr Stier. Herr Kollege Stier.
Mich hat die Antwort des Andreas Silbersack ermuntert, noch eine Frage zu stellen. Er hat zu Recht angesprochen, dass wir also auch den Vereinssportstättenbau oder im Eigentum von Vereinen befindliche Sportanlagen in den Blick nehmen müssen. Das haben wir hier schon oft diskutiert und da höre ich auch immer, wir stoßen an verfassungsrechtliche Gründe, dass der Bund diese Dinge nicht fördern kann. Was müssten denn aus Sicht des DOSB oder Andreas Silbersack ist ja im Nebenberuf auch Jurist oder im Hauptberuf für rechtliche Grundlagen geschaffen werden, damit das denn möglich wäre?
Selber sagt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir als DOSB werben seit langem dafür. Und man muss ja wissen, dass die vereinseigenen Sportstätten ist eigentlich eine steigende Prozentzahl. Das heißt, aktive, investierende Vereine, die selbst die Dinge in die Hand nehmen. Und die müssen die Möglichkeit bekommen, eigene Antragsberechtigung zu bekommen. Jeder, der sich mal praktisch durchdekliniert, was es bedeutet, ich muss immer über die Kommune als Antragsteller gehen, obwohl ich vereinseigenes fördere, der kann sich ungefähr vorstellen, wenn ich ein schlechtes Verhältnis zum Oberbürgermeister habe, dass ich als Verein im Grunde mit der Sache nicht weiterkomme. Und deshalb wäre ich dankbar, wenn wir da etwas direkter einfach auch an den Vereinssportstättenbau der investierenden Vereine rangehen, denn da sozusagen steckt auch ein Stück weit, nämlich die nehmen das Ding selbst in die Hand, die gehen nach vorn, die wollen tatsächlich was bewegen. Insofern bin ich sehr dankbar für die Frage und wäre sehr dankbar, wenn man sich damit weitergehend befasst.
Vielen Dank. Herr Steiniger, noch?
Ja, ich würde die letzten 39 Sekunden Herrn Professor Thieme geben, dass Sie auch dieses Thema vereinseigene Sportstätten noch mal aus Ihrer Sicht beleuchten.
Herr Professor Thieme.
Ja, ganz wichtig, dass die Vereine mit in den Blick genommen werden, weil dort entsteht das, was ich Sozialität nenne. Und Andreas Silber sagt, Kind der Gesellschaft. Also es sind ja unterschiedliche Gruppen, manche im Verein, manche außerhalb des Vereins, manche mit mehr Bewegungsdrang, manche mit weniger. Und für alle diese Gruppen brauchen wir es. Aber was Vereine auszeichnet, ist eben in den Blick zu nehmen, die Grundlagen ihres Sporttreibens, und das sind die Sportstätten. Und da ist dann eine ganz andere Zuwendung zu der Sportstätte zu erwarten, als durch die Kommune oder eben auch das Land im Bund.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fraktion der AfD. Wiederum 5 Minuten und das Wort hat der Abgeordnete König. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte ehrlich gesagt Herrn Professor Dr. Kehler noch mal die Gelegenheit geben, sein Statement zu untermauern. Wir sehen das nämlich ähnlich. Es gibt, dass es ein relativ schmales, ein schmales Angebot ist oder ein schmales Thema ist, was wir hier behandeln. Aus unserer Sicht ist es nämlich als Beispiel so, dass es auf dem Land gibt es ein Überangebot an genormten Sportplätzen und gerade Jugendliche wollen oft trendorientierte Sportarten haben, die dann halt eher nicht so einer Norm entsprechen. Also was müsste aus Ihrer Sicht passieren in der Sportförderung, um sozusagen bedarfsgerecht zu fördern oder bedarfsgerechte Sportstätten halt am Ende zu bekommen?
Das Problem ist sehr kompliziert.
Herr Kehler, bitte.
Oh, Entschuldigung, Frau Vorsitzende.
Es geht nur ums Protokoll, ehrlich gesagt.
Genau.
Bitte schön.
Das Problem ist sehr, sehr wichtig, aber die Rahmenbedingungen für die Sportförderung und die Sportstättenförderung ist halt eben schon sehr normiert und zentralisiert und letztlich auch so geregelt, dass nur eine ganz bestimmte Art der Sportstätte gefördert wird. Das ist von den Ländern unterschiedlich und die DIN-Normen sind auch etwas weit besser geworden. Allerdings ist die Förderpraxis doch auch sportpolitisch noch eher konservativ und noch nicht auf der Basis oder vor dem Hintergrund der tatsächlichen Probleme der Menschen. Deswegen die Antwort ist auf jeden Fall bedarfsorientiert, nur von der Kommune her fördern, die Förderinstrumente so gestalten, dass die Freiheit der Kommunen bestehen, wirklich von ihren Problemen aus zu gehen und die Förderung letztlich gezielt zur Lösung der Probleme einzusetzen und nicht nur ganz bestimmten Normen entsprechen zu müssen. Das schafft nur noch mehr Probleme. Trendsport, und das ist ganz besonders wichtig, weil es die Kinder und Jugendlichen betrifft, die letztlich nicht im Blickpunkt der Förderung sind, weil sie letztlich durch die Vereinsförderung, die exzellent ist und ohne die hätten wir keine Kinder- und Jugendsport. Aber trotzdem, es gibt einen hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen außerhalb der Vereine, die letztlich nicht im Blick sind. Das ist der öffentliche Raum. Der öffentliche Raum ist mittlerweile bei den meisten Kommunen, auch ländlichen Kommunen, ein Bewegungsraum geworden. Man kann den Sportstättenbegriff da auch nehmen. Ich nehme nicht, ich sage Sportraum, aber die Förderung ist viel zu sehr konzentriert darauf und hat den Blick nicht letztlich auf den gesamten städtischen und ländlichen Raum, der von den Menschen her als Bewegungsraum gesehen wird. Insofern ist es wichtig, auch bei Förderungsinstrumenten, Herr Ginger hat es schon angesprochen, nicht nur intersektoral, sondern letztlich auch von der Fachlichkeit, auch die Interessen der Menschen, die außerhalb Sport treiben, mit in die Sportstättenförderung zu integrieren. Das ist wichtig. Und ländlichen Raum nochmal. Sie glauben gar nicht, wie viele kleine Vereine da sind und kaum noch existieren, weil sie große Sportstätten haben, die sie nicht mehr finanzieren können, weil letztlich das Land ausblutet und letztlich neue Ideen nur letztlich kommen. Aber die sind keine Vereinsmitglieder und sie brauchen letztlich ganz andere Ideen. Wir haben im ländlichen Raum ein erhebliches Problem, nicht nur im kommunalen. Da ist die Verdichtung und vor allen Dingen auch die Chancengleichheit aller Menschen am Sport teilzunehmen. Im ländlichen Raum ist es wirklich mehr eine, so wie Herr Thieme sagt, völlig richtig. Da müssen die Vereine eine hohe soziale Aufgabe leisten. Sie sind aber nicht mit den Räumlichkeiten ausgestattet, um letztlich die Bedürfnisse der Menschen heute noch aufzugreifen.
Dankeschön. Herr König, bitte.
Ja. Kurze Nachfrage noch. Wird sich die Corona-Pandemie Ihrer Ansicht nach irgendwie auf die Sportstättenbranche, nicht die Branche, sondern auf die Ausgestaltung von Sportstätten auswirken? Oder gibt es aus diesem Anlass irgendwelche speziellen Anforderungen an eine Förderung, die wir halt berücksichtigen müssten?
Frage war auch an Herrn Professor Keller. Ja. Bitte schön.
Danke, dass Sie das ansprechen. Das kann ich unmittelbar aus unserem Wirtschaftsbarometer berichten. Den legen wir aber in beiden, schicken ihn nach, damit die Antwort sehr kurz ist. Ja, wir erleben, das müssen Sie wirklich auch aus Bundessicht unbedingt wissen, wir erleben einen starken Nachlass aus Seiten der Kommunen hinsichtlich der Bauprojekte. Sie werden auf den Prüfstand gestellt. Sind sie überhaupt noch finanzierbar? Das geht zulasten der Vereine, wie unsere ersten Untersuchungen zeigen. Das heißt, Vereinsprojekte, die in freiwilligen Leistungen sind, werden eher in den Blick genommen als die hoheitlichen, das heißt Schulsanierung und so weiter. Das Zweite, es ist so, dass etliche Unternehmen inzwischen schon Personal entlassen. Kurzarbeit ist sowieso klar. Die Aussichten werden als sehr schwierig gerechnet. Ich kann Ihnen aus den dualen Hochschulen allerdings auch etwas Wichtiges berichten. Die Nachfrage im dualen System jetzt sich im Sport als Student einzutragen, auch den Sportinstituten, hat deutlich nachgelassen. Und das ist langfristig ein großes Problem, weil uns hier Personal verloren geht. Sowohl im Übungsleiterbereich, aber letztlich auch im Managementbereich, Sportstättenbereich, im Architekturbereich. Hier kommt etwas, was Sie unbedingt im Blick haben müssen und im Hinblick auf Förderung der Ausbildung, Förderung der Hochschulen, genau hinzuschauen, wo letztlich die Folgen aus der Corona-Krise ganz besonders schmerzhaft für den Sport sein werden.
Vielen Dank, Herr Professor Keller. Wir kommen zur SPD-Fraktion. Hier haben wir jetzt 8 Minuten und 30 Sekunden. Das Wort geht an den Kollegen Özdemir. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, mit Nachspielzeit. Wir sitzen ja heute hier, weil Förderung auch ein Stück weit ein periodisches, ein zyklisches Instrument ist, was nicht auf Beständigkeit gerichtet ist. Eine Förderung gibt es entweder, wenn sich der Gesetzgeber mit dem Bundeshaushalt dazu entschließt oder auch nicht. Deshalb richtet sich meine Frage in dieser Runde darauf, wie wollen wir die Kommunen eigentlich so dauerhaft, und ich habe, glaube ich, Frau Milz war das gerade, die dann sagte, immer her mit dem Geld, flapsig, ich nehme die Flapsigkeit auch mit den notwendigen Toleranzabzügen, Aber wir wollen ja auch Kommunen dazu befähigen, und da sind ja die Länder in erster Linie verpflichtet. Und deshalb geht meine Frage an Herrn Dr. Mommert und Herrn Lübking. Wenn wir einen vernünftigen Altschuldenfonds oder eine Altschuldenregelung hätten und die Kommunen von diesen Lasten befreien, so wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz es beispielsweise vorschlägt, können wir dann eigentlich sicher sein, dass die kommunale Daseinsvorsorge die notwendigen Freiheiten auch hat, um solche Aufgaben in Sport, Jugend und Kultur auch angemessen selber bewerkstelligen zu können? Stichwort Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und wie sehen Sie es eigentlich, dass einige Länder, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, diese ausgestreckte Hand des Bundes oder des Bundesfinanzministers ausschlagen? Und letzte Frage als Annex dazu, wie sehen Sie eigentlich die Städtekonsolidierungsprogramme, Stärkungspakt Stadtfinanzen zum Beispiel, wie in NRW damals geschehen, müssen die eigentlich nicht wieder aufgelegt werden, damit der Sport weg von der Förderung hin zur Beständigkeit auch kommen kann?
Herzlichen Dank, Herr Kollege. Das Wort geht an Herrn Dr. Mommert. Bitte schön.
Sie haben nach der Altschuldenlösung gefragt. Es ist unbestreitbar, dass diese natürlich den Kommunen mehr Spielräume zugestehen würde und viele Kommunen in die Lage versetzen würde, auch die kommunale Daseinsvorsorge besser zu gestalten. Keine Frage. Zu den weitergehenden Fragen muss ich leider sagen, dass ich hier als Sportreferent sitze und deswegen nicht zu diesen finanzpolitischen Themen Stellung beziehen möchte. Was ich wahrnehme hier im Raum, Sie haben vorhin von der Feuerwehr gesprochen. Die Feuerwehr wird gebraucht, sonst brennt sie. Im Endeffekt ist es egal, wer diese Feuerwehr bezahlt. Aus meiner Sicht ist hier zu spüren, dass Bund, Länder und Kommunen sich so gegenseitig ein bisschen fragen, wer ist eigentlich zuständig, wer muss eigentlich bezahlen. Meine Damen und Herren, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich hier stellt. Und es braucht meines Erachtens...
Herr Dr. Mommert, nehmen Sie es mir nicht übel. Ja. Ich habe ein beschränktes Zeitbudget und wäre sehr darauf verlegen, dass meine Fragen beantwortet werden. Herr Lübking, bitte.
Herr Lübking, Sie haben das Wort.
Punkte der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen sind ja noch nicht umgesetzt und in der Tat gehört auch die Altschuldenproblematik dazu. Allerdings setzt die Lösung einer Altschuldenproblematik voraus, dass es auch tatsächlich eine nachhaltige Lösung ist. Das heißt, dass die Finanzstruktur dann der Kommunen, die jetzt im Augenblick so verschuldet sind, auch so nachhaltig behoben werden, dass nicht durch die Kosten, die auf die Kommunen etwa im Sozialbereich zukommt, dann auch schnell wieder Schulden aufpoppen. Also insofern brauchen wir da schon eine nachhaltigere Struktur. Und da wäre es uns natürlich auch schon daran gelegen, dass etwa, wenn auch über neue Aufgabenzuweisungen auch durch den Bund an die Kommunen diskutiert wird und diese auch passieren, dass das auch immer mit einem auskömmlichen Finanzpolster dann ausgestattet ist, sodass dadurch auch nicht Defizite bei den Kommunen entstehen. Und was für den ländlichen Raum geht, da wäre uns auch sehr geholfen, wenn diese Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, wenn die auch erweitert würde um eine Förderung ländlicher Räume, weil dann auch die peripheren ländlichen Räume auch nochmal zusätzlich Finanzmittel hätten, die dann auch etwa in die Sportförderung gehen könnten. Wobei mit Blick auf Herrn Kehler ich nur darauf hinweisen möchte, dass nicht alle ländlichen Räume strukturschwach und peripher sind. Das haben wir auch in städtischen Räumen.
Dankeschön. Herr Kollege Özdemir, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte vielleicht auch nachholen, die Unhöflichkeit begangen zu haben, gerade Frau Milz, Sie direkt angesprochen zu haben, und das Land Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die Altschuldenfondsregelung, die ja Bundesfinanzminister Scholz vorgeschlagen hat. Aber auch weil ich das Land Nordrhein-Westfalen direkt angesprochen habe, würde ich Ihnen auch noch mal gerne Gelegenheit zur Stellungnahme geben, ob das Ehrenamt oder Sport, Jugend, Kultur und die Kommunen in den Ländern, insbesondere Nordrhein-Westfalen, die das ja besonders belastet ist, auch durch Kommunen mit hohen Schuldenständen, ob das, sage ich mal, ein sinnvoller Beitrag wäre, dass auch mehr Freiheiten für die Daseinsvorsorge und das Ehrenamt vor Ort gestattet würde.
Dankeschön. Frau Staatssekretärin, bitte.
Also was die Kommunen dann täten, wenn sie wieder mehr finanzielle Freiräume hätten, ist ja noch eine ganz andere Frage. Was sie können und was sie nachher tun, das können zwei vollständig verschiedene Dinge sein.
Dankeschön. Herr Kollege Özdemir.
Ich würde gerne Herrn Professor Thieme noch mal fragen im Hinblick, das fand ich sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben, wenn wir jetzt etwas bauen, dann muss das ja auch in 30, 40 Jahren wieder, wenn wir nicht permanent zyklisch agieren wollen, auch in eine Unterhaltung gebracht werden. Welche Kriterien würden Sie dann an ökologisches, nachhaltiges und auch energieeffizientes Bauen heute setzen, dass wir zumindest in den nächsten 10, 15 Jahren Anlagen haben, wo wir ruhigen Gewissens sagen können, die sind vom Energiestandard her? Was sind so die Kriterien? Ist das jetzt Photovoltaik? Ist das eine bessere Dämmung? Oder was müssten wir eigentlich verpflichtend reinschreiben?
Dankeschön. Herr Professor Thieme, bitte.
Oh, mit Blick auf Ihre Zeit, zum Bauen kann ich wenig sagen. Ich würde aber den Ansatz von Herrn Kehler unterstützen, also von den Menschen denken und dann in einer Umgebung Sporttreiben anbieten, die den gesellschaftlichen Herausforderungen, da ist eben Klimaschutz, da ist Sozialität und da ist Barrierefreiheit sicherlich die Punkte, die nochmal oberhalb dann auch der konkreten Bauausführung stehen.
Dankeschön.
Würde ich die verbleibende Zeit noch nutzen, Herr Silbersack, wenn Sie gestatten. Sie haben gerade von einem Investitionsstau von 31 Milliarden Euro gesprochen. Da würde ich gerne nachvollziehen und verstehen, wie wird dieser Investitionsstau berechnet oder wie wird das technisch erfasst? Ruft man beim Städte- und Gemeindebund an und sagt, gebt mir mal euren Sportförderhaushalt und summiert alle Zahlen oder wie wird das eigentlich genau gemacht?
Herr Silbersack, bitteschön.
Ja. Das kann ich Ihnen natürlich nicht auf den einzelnen Cent runterbrechen, das können Sie sich vorstellen, aber wir haben insgesamt 231.000 Sportstätten in Deutschland und 370.000 Kilometer in Wegform. Das heißt, darauf bricht sich das runter und es ist im Grunde genommen zusammen mit dem Städte- und Gemeindebund auch entstanden. Das sind also nicht alleine Erhebungen des DOSB, sondern das sind Zahlen, die über Jahre entstanden sind und die auch in ihrer Validität tatsächlich existent sind. Wir können gerne noch was nachreichen, wenn da noch Näheres gebracht wird. Aber es zeigt die Zahl. Und das ist mir eigentlich wichtig, dass dieser Investitionsstau, und dazu möchte ich ganz gerne noch was sagen, dieser Investitionsstau tatsächlich elementar ist, auch für die Frage, wie gehen wir aus der Pandemie raus. Wir brauchen hier einen Schub, wir brauchen einen Boost nach vorne. Und das, was mit dem Bundesinnenministerium bzw. dem Goldenen Plan angedacht war, das müssen wir, brauchen wir ein positives Zeichen. Wir hören von den Vereinen, sie sehnen sich danach. Sie wollen einfach Sportstätten haben, die zukunftsfähig sind. Und deshalb die ganz klare Bitte auf die 31 Milliarden bezogen, nehmen Sie das einfach mit als Aufforderung dann. Wir brauchen diese Investitionen.
Dankeschön. Wir kommen zur Fraktion der FDP. 4:20.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte da eine Frage an den Herrn Holder. Zu Recht kritisieren Sie die unzureichenden Fördermittel für den Sport, insbesondere den kläglichen Schatten von einem goldenen Plan. In Ihrer Stellungnahme loben Sie zum Investitionspaket Sportstätten den, Zitat, erfreulicherweise konstruktiven Austausch zwischen den Thüringer Ministerien, der in anderen Bundesländern angeblich nicht gegeben sei. Wie passt dazu die Tatsache, dass Thüringen als eines von ganz wenigen Bundesländern nicht geschafft hat, die Fördermittel des Bundes 2020 zum Goldenen Plan überhaupt auszuschreiben? Nordrhein-Westfalen hat damit zum Beispiel bereits im Juli 2020 begonnen und Sie haben damit erst Mitte Dezember 2020 angefangen und das nur für 2021. Zu einem nach mehr Bundesförderung rufen und dann mit einer Lage, in einer Lage sein, die bewilligten Mittel überhaupt auszuschreiben, hat etwas von Werfen mit Steinen zu tun. Jetzt Frage als Thüringer an Sie. Wer soll die Scherben wieder wegräumen?
Herr Minister Holter, bitte.
Naja, die Scherben können wir nur gemeinsam wegräumen. Und die Ausschreibung von solchen Förderprogrammen unterliegen ganz bestimmten Kriterien. Klar, es gibt Verzögerungen im Freistaat, die Sie gerade beschrieben haben. Aber am Ende geht es ja darum, dass die Mittel auch entsprechend eingesetzt werden.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von Seiten der FDP-Fraktion? Frau Kollegin Dassler, bitte.
Nochmal anschließend an das, was du, Andreas Silbersack, gesagt hast. 31 Milliarden Sanierungssystem, Stau, 231 Sportstätten, 370.000 Kilometer. Ich denke mal, wir sind alle der Auffassung, das ist lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die Frage ist, sind da auch alle privaten Sportstätten mit drin, die in Hand der einzelnen Vereine sind? Sind es nur die kommunalen Sportstätten? Und du aus deiner Erfahrung heraus, was glaubst du, von wie viel Sanierungsstau wir reden? Beziehungsweise anders gefragt, kannst du mir beantworten, die Daten, die über die Kommunen kamen, wie viele Kommunen fehlen da oder Städte prozentual? Oder dieser 31 Milliarden, die du sagst, spiegelt wie viel Prozent dessen wieder, was gemeldet wurde?
Silbersack, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also das kann ich natürlich nicht ins Einzelne runterbrechen. Fakt ist eins, diese 31 Milliarden sind einfach auf die Sportstätten insgesamt bezogen, der Stau. Das heißt, hier wurde auch nicht unterschieden zwischen den kommunalen, also es sind im Wesentlichen kommunale Sportstätten, keine Frage. Aber das ist natürlich eine Hochrechnung, die nicht punktgenau ist. Ja, das ist vollkommen klar. Und insofern ist diese Zahl eigentlich untersetzt mit im Grunde über die Länder runtergebrochen. Und jedes Bundesland ist auch völlig unterschiedlich in der Betrachtung.
Dankeschön, Frau Kollegin Dassler.
Dann noch eine Frage eigentlich daran anschließend. Ja. Für die privaten oder die privat betreiben und Sportstätten nicht über die Kommunen. Der Freiburger Kreis hat den Vorschlag gemacht, pro Euro, den ein privater Sportverband für eine Bau einer Sportstätte bringt, 1 Euro vom Bund. Die Frage ist, wie machen das die Länder? Und wenn wir sagen, der Sport braucht wirklich Hilfe, dann sind es zwei Leute, die ändern können, die Ländervertreter und die Bundesvertreter. Und die Frage ist, wie sehen Sie das, Frau Milz?
Eine Frage ging an Frau Milz, bitteschön.
Ja, ich kenne natürlich die Positionen vom Freiburger Kreis. Die haben ja verschiedene Dinge vorgeschlagen. Das war jetzt ein Teil davon. Und man muss jetzt immer gucken, dadurch, dass wir ja auch schon einiges haben, ist bei den Freiburger Kreisvereinen das Ganze aber ja als bundesweite Ideensammlung zu verstehen. Jetzt kann sich natürlich jedes Land etwas aussuchen, was dann passt. Und genauso könnte aber der Bund auch auf bestimmte Vorschläge reagieren. Das ist vollkommen klar. Man darf bei allem ja nicht vergessen, wir haben, und ich vermute, das haben andere Länder auch, ja auch noch die kommunalen Mittel für Sportstätten und Investitionen, die wir jedes Jahr über das Gemeindefinanzierungsgesetz geben. Auch da sind über 50 Millionen in NRW jedes Jahr neu im Topf. Da könnte ja auch einiges von natürlich entnommen werden. Wir müssen nicht immer nur alles neu wieder rausklinken.
Und da ist NRW, muss ich sagen, leuchtendes Vorbild. Also nicht nur, weil mein Lieblingsbundesland ist, weil ich da 30 Jahre gelebt habe, aber es gibt halt eben Bundesländer, die nicht finanziell so aufgestellt sind wie Sie. Ne?
Gut. Lass ich jetzt mal so stehen.
Ja, ich lasse es auch so stehen als Nordrhein-Westfälin. Von daher geht das Wort, kam der Widerspruch? Nein, gehe ich nicht von aus. Das Wort geht an die Fraktion Die Linke und der Kollege Lutze hat das Wort. Bitte schön, Herr
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Frage geht an Herrn Holter. Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich der entgeltfreien zur Verfügungstellung der Spiel- und Sportanlagen an anerkannte Sportorganisationen, Schulen, Hochschulen? Und inwieweit teilen Sie diesbezügliche Bedenken mehrerer der auch heute anwesenden Sachverständigen, Deutsche Städtetag, Städte und Gemeindebund von Professor Thiemo und vom Dresdner Sportbund?
Dankeschön, Herr Minister Holter.
Ja, danke. Also die Geschichte dieses Sportfördergesetzes Thüringens ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich jetzt nicht, keine Sorge. Es war wirklich ein langer Prozess, mit, auch im Parlament, sich mit den Fraktionen dort zu einigen, weil es nicht nur eine Angelegenheit der regierungstragenden Fraktionen war, sondern auch die Opposition einbezogen wurde. Und übrigens gibt es in Thüringen in der Sportpolitik so gut wie keine Unterschiede bei den Parteien. Das würde ich hier einfach mal feststellen. Da ziehen wir schon an einem Strang. Also wir haben dieses Sportfördergesetz auf den Weg gebracht, die unentgeltliche Nutzung von Anlagen. Wir sind jetzt dabei, das ist jetzt in einer Übergangsphase, wir müssen jetzt die Richtlinien erarbeiten, damit dann das Geld auch ausgereicht werden kann. Der Punkt ist eigentlich, auch um das gleich mit zu beantworten, was jetzt Kollegen Sachverständige in ihren Stellungnahmen geschrieben haben. Der Grundsatz ist, man kann nicht als Land sagen, liebe Kommune, du hast deine Sportanlagekosten also entgeltfrei zur Verfügung stellen. Da muss das Geld vom Land bereitgestellt werden, dass also diese Finanzausfälle dann auch kompensiert werden. Das ist genau der eine Punkt, das macht Thüringen. Das zweite ist, das haben wir jetzt ja schon gerade diskutiert, Kommunen sind klamm bei Kasse und nun wird natürlich auch in Thüringen die ganze Diskussion über die Finanzierung von Sportstätten und überhaupt der Kommunalfinanzen dann fokussiert auf dieses Thema. Das ist ein bisschen schräger, aber es ist einfach so. Und wie gesagt, wir setzen das jetzt um. Konkrete Erfahrungen haben wir dergestalt noch nicht. Punkt ist, dass es auch darum geht, den Vereinssport möglichst so anzubieten und so zu ermöglichen. Und das trifft, was Frau Milch schon sagte, auch bei uns so. Wir haben mehr Bedarfe und mehr Anmeldungen für die Nutzung der Sportanlagen, als tatsächlich gedeckt werden können. Also deswegen hat das keine Auswirkung auf die Nutzung der Sportanlagen. Im Gegenteil, also ich glaube schon, dass es dann auch zu einer guten Ausnutzung weiterkommen wird. Das sind unsere Erfahrungen und wir sind da auf einem guten Weg, das auch gemeinschaftlich mit allen auf die Reihe zu bekommen. Danke.
Dankeschön.
Gibt es weitere Fragen? Eine Frage an Herrn Wolter und Herrn Also Thieme, inwieweit halten Sie es für sinnvoll, das Antragsverfahren für Bundesmittel zur Sportstättenförderung einerseits zu vereinfachen und andererseits die Bereitstellung der Bundesmittel mit klaren inhaltlichen Zielvorstellungen, wie sie auch in unserem Antrag, der dankenswerterweise mitverschickt wurde, diese mit zu verknüpfen?
Herr Professor Thieme, bitte.
Ja, also ich halte es für unbedingt notwendig, die Zielvorstellungen des Bundesprogrammes klar zu formulieren und einen zweiten Punkt, Transparenz zu schaffen. Wer hat einen Antrag gestellt? Nach den Kriterien, welche Kriterien sind darin erfüllt worden, sind wie begutachtet worden, damit nämlich vor Ort auch klar wird, warum denn Antrag 1 zum Zuge gekommen ist, aber Antrag 2 oder 3 eben nicht. Und das schafft dann eben auch wiederum Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Entscheidung. Also Transparenz ist neben einem klaren Ziel der Verbindung des Bundesprogramms unbedingt notwendig.
Herr Minister Holter, bitte.
Ich kann nicht kurz anschließen, auch angesichts der Zeit. Ich will noch mal die Verbindung herstellen auch zu dem, was Professor Kehler gesagt hat. Also Kriterien halte ich für richtig, für notwendig, auch ein einfaches Verfahren. Aber der Punkt ist, kann man in solchen Programmen auch die genötigen Freiräume für den Mitteleinsatz gewähren, um das, was Professor Kehler erst ausführte, auch zu realisieren. Am Ende haben wir es ja auch mit kleinen Kommunen zu tun und dort haben wir eben nicht die Manpower, um dieses große Antragsverfahren in der Gestalt auch umsetzen zu können. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da sind 4:15 und das Wort hat der Kollege Grundl. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Keller, ich würde gerne dann noch mal aufsetzen, was Sie gesagt haben. Weg von normgerechten Sportstätten und Zugangsmöglichkeiten für alle gesellschaftlichen Gruppen. Das ist natürlich, denke ich mal, absolut zentrales Anliegen. Vielleicht ist es auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel. Wenn man sich die Tabelle in Ihrer Stellungnahme zu den beliebtesten Sportarten eben anschaut, aller Altersgruppen, dann fällt auf, dass immer wieder Radfahren, Joggen, Wandern genannt wird. Ich würde Sie gerne fragen, oder ich möchte Sie fragen, wie kann eine moderne Sportförderung in den Kommunen aussehen? Können Sie das noch ein bisschen ausführen, bitte?
Herr Professor Keller, bitte.
Dann müssen Sie die Sitzung verlängern, um da eine Antwort zu bekommen, weil das ist ein sehr, sehr breites Thema ist. Erstmal ist es wichtig anzunehmen, dass letztlich Sport sich so ausdifferenziert hat, dass auf der einen Seite natürlich Vereinssport, und Sie haben ja an den Tabellen ja gesehen, dass hauptsächlich die Jugendlichen in enorm orientierten Sportarten in den Vereinen auch aktiv sind. Und das lässt sich dann immer mehr im Alter nach aufgrund familiärer, beruflicher und anderer Dinge. Und dass je älter die Menschen werden, desto stärker halt eben informelle, nicht organisierte Formen des Sporttreibens, die meist im öffentlichen Raum spielen oder in kommerziellen Einrichtungen dann stattfinden, sodass also eine Sportstättenförderung erstmal daraufhin geprüft werden muss, was ist denn überhaupt eine Sportstätte, für wen wollen wir fördern und welche Förderinstrumente haben wir dafür. Wir haben eine sehr reglementierte, auch durch die ganzen Förderungsrichtlinien, hatte ich vorhin gesagt, für die normierten Sportstätten, das ist auch ganz klar. Und für die anderen sind meistens auch letztlich nicht die Sportler zuständig, sondern das Grünamt, dann sind andere Ämter. Und insofern muss es da wieder eine sehr starke intersektorale Zusammenarbeit auf den kommunalen Ebenen geben. Die Länder denken darum genauso. Ist alles noch sehr, sehr eingefahren. Insofern glaube ich, aber wir kommen weiter, nämlich die damalige Frage am Anfang der Sitzung, dass wir uns überhaupt grundsätzlich überlegen müssen, wie denken wir? Also insofern ist es in der Tat wirklich ein Paradigmenwechsel, den Sie mit Recht ansprechen, dass wir wegkommen von den traditionellen Sportstätten, aber nicht abschaffen, sondern sie sind 100 Jahre alt und sie haben sich nicht verändert. Nur die Bedeutung hat sich verändert. Sie sind seit 100 Jahren, seit 1920, seit dem Bauhaus sind sie gleich geblieben und wir brauchen dringend eine völlig neue Architektur des Bauens, die genau das erreicht, was wir hier besprochen haben. Multifunktionalität, Vielfalt, den Wandel auch ermöglichen, sonst ist das, was Herr Thieme sagt, sehen wir in der Praxis, sonst stehen die nächsten 40 Jahren die gleichen Blöcke, die nicht brauchen. Ich denke an die Schule. Die Schulen brauchen im Grundschulbereich ganz andere Sportstätten, weil es nämlich eine pädagogische Veranstaltung ist. Das heißt, ich möchte nur das Problem hier aufzeigen, dass Sie angerissen haben. Ich habe keine Zeit, jetzt das zu beantworten. Auf jeden Fall, der Bedarf ist ganz entscheidend für die Weiterentwicklung der Sporträume und Sportstätten. Und dann muss man wirklich schauen, wie ist die Bevölkerungsstruktur, wie sind die Bedürfnisse, wie sind die Probleme, wie ich es vorhin sagte. Also das kann ich, aber in meinem Papier haben Sie da eine Menge Antworten auch schon gefunden.
Dankeschön, Herr Professor Kähler. Herr Grundl hat das Wort.
Ja, Herr Hertel, ich würde eigentlich die Frage, ich habe jetzt Ihre Mimik, konnte ich natürlich hinter der Maske nicht ganz erkennen, aber die Frage ist ein bisschen weitergeben, wenn Sie den Rest der Zeit da gerne was dazu sagen würden, was auch Herr Professor.
Professor Kähler hat ja ausgeführt, die Multifunktionalität von Sportanlagen, die wir in den Vordergrund stellen müssen. Und ich will nur eins noch mal deutlich sagen. Sport verstehe ich ressortübergreifend.
Bitte möglichst ins Mikro sprechen, ja?
Sport verstehe ich ressortübergreifend. Und für mich ist entscheidend, dass man vor Ort eine vernünftige Sportentwicklungsplanung hat mit den unterschiedlichen Facetten, wie sie eben hier auch angesprochen worden ist, um die Anforderungen an einer Sportanlage tatsächlich eben auch ein Stück deutlicher zu machen, die unterschiedlichen Interessen geltend machen zu können. Nur so funktioniert das. Und ich sage auch nochmal, jede Förderung muss unter diesem Gesichtspunkt auch letztendlich laufen. Ist das fundiert? Ist das in der Kommune, in der Gemeinde, in einem Kontext der Sportentwicklungsplanung? Dann macht es Sinn, nachhaltig eben entsprechende Förderprogramme hier so auch umzusetzen. Da haben nämlich nicht nur der organisierte Sport etwas davon, sondern auch alle, die informell Sport machen wollen. Das ist das A und O als ein Kriterium für entsprechende Förderprogramme.
Dankeschön, Herr.
Darf ich da einen Satz mal ergänzen dazu?
Wer ist ich hier?
Der Herr Silbersack.
Ja, Herr Silbersack.
Das brennt mir einfach jetzt unter den Nägeln.
Ja, das mag ja alles sein, Herr Silbersack. Nur ich muss schon so ein bisschen die Spielregeln hier einhalten. Herr Silbersack, wir kommen vermutlich noch zu einer Kurzfragerunde. Und da wird sich Gelegenheit für Sie geben, noch Ihre Botschaft loszuwerden. Aber wenn ich jetzt Zwiegespräche zulasse, dann bekommen wir ein Problem. Bitte da um Verständnis. Ich frage jetzt mal in die Runde meiner Kolleginnen und Kollegen. Gibt es Bedarf für eine dritte Fragerunde? Wir haben im Obleutegespräch vereinbart, das zu einer Kurzfragerunde zu machen. Das würde bedeuten, dass jede Fraktion 3 Minuten hat und Ihre Antworten werden auch in diese 3 Minuten mit eingerechnet. Ich sehe überwiegendes Nicken im Raum, sodass ich davon ausgehe, dass wir zeitnah in diese dritte Runde starten. Jede Fraktion nur noch 3 Minuten. Das Wort geht an die Unionsfraktion. Möchte da jemand? Herr Kollege Ginger.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an Herrn Minister Holter und Frau Staatssekretärin Mills. Und zwar wollte ich wissen, gibt es denn auch europäische Programme und werden die von Ihnen genutzt? Das ist das eine. Und die zweite Frage geht an Thomas Hertel bezüglich einer zentralen Anlaufstelle für die Vereine. Würde sich da eventuell die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt dafür anbieten und bei den Förderanträgen für die Vereine zu helfen? Danke.
Dankeschön. Frau Staatssekretärin, bitte.
Ja, es gibt europäische Programme für den Sport. Gerade in der neuen Förderperiode, jetzt 21 bis 27, ist es interessant, sich Erasmus anzugucken. Wir tun das. Da, wo das geht, nutzen wir das.
Dankeschön. Herr Minister.
In Thüringen geht es um die bekannten Programme wie LIDA und EFRE, sofern sie dann für Sportanlagen zum Einsatz kommen können.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von Seiten der Union? Bitte. Ach, Herr Hertel war auch noch.
Ich soll ja kurz die Frage beantworten hinsichtlich einer zentralen Anlaufstelle. Ich glaube, Vereine brauchen klare Unterstützung von der Antragstellung zur Bescheiderteilung bis hin zum Verwendungsnachweis. Dafür gibt es Beispiele bei EU-geförderten Programmen. Ich bin selber in einem solchen Institut tätig, Sozialpädagogisches Institut. Da tun wir das. Und diese Stiftung wäre durchaus in der Lage, Ehrenamt oder Engagement und Ehrenamt, aber umfasst natürlich jetzt nicht nur den Sport, sondern ja auch andere gesellschaftliche Bereiche. Aber das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, um den Vereinen ein vereinfachtes Antragsverfahren zu ermöglichen.
Dankeschön. Herr Steiniger, bitte.
Herzlichen Dank. Meine Frage geht an den DOSB, Herrn Silbersack. Wir haben ja heute, also vielleicht eine Vorbemerkung noch zum Thema Finanzierung von Kommunen. Das ist natürlich vornehmlich Aufgabe der Bundesländer und auch ist noch nicht die Aufgabe des Bundes, über Altschuldenhilfe oder sowas zu entscheiden, weil ja gute Beispiele wie Hessen mit der Hessenkasse beispielsweise gezeigt haben, dass man das aus eigener Kraft machen kann. Da geht aber auch meine Frage hin. Wir haben ja ein sehr unterschiedliches Niveau innerhalb der einzelnen Bundesländer. Was ich mir vorstellen kann, was sozusagen für Sie als oberer Verband dann besonders schwer ist, auch in der Kommunikation mit den Vereinen. Können Sie da vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie das bei Ihnen gesehen wird und welche Rolle müsste eigentlich die Sportministerkonferenz
haben, Herr Kollege?
Ja. Und welche Rolle sollte die Sportministerkonferenz dabei spielen?
40 Sekunden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also auch eine ganz zentrale Sache. Es ist so, dass wir natürlich einen bunten Blumenstrauß haben. Wir haben eine Länderförderung. Aber wir haben auch gesagt, wir müssen als Bund, als Dachverband, wollen wir natürlich im Verhältnis mit dem Bund so verteilen, dass dort, wo Hilfe erforderlich ist, helfen. Und dort, wo es eben nicht notwendig ist, eben nicht. Wenn ich an NRW mit 300 Millionen denke, da ist es nicht so erforderlich wie vielleicht in Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Also da brauchen wir Flexibilität. Und die Sportministerkonferenz hat dabei eine ganz wesentliche Rolle, weil ja da die Verzahnung stattfindet der inhaltlichen Themen. Wir würden uns dabei als Sport natürlich wünschen, als DOSB, dass das Ganze nicht nur in Abwicklung über die Bauabteilungen erfolgt, sondern der Sport wesentlich intensiver bei der Abwicklung, wenn ich an das Sportförderprogramm...
Herr Silbersack, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Zeit abgelaufen ist.
Danke.
Aber Ihr Wunsch ist noch angekommen. Wir kommen zu den 3 Minuten. Ich kann es nicht ändern. 3 Minuten sind und bleiben 3 Minuten für alle. Herr Kollege König, auch ja. Für Sie 3 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. So, ich habe da noch mal eine Frage, so ein bisschen aus der Praxis. Wie sieht denn so eine Fördermittelbeantragung aus? Die Frage stelle ich an Herrn Kluger. Wenn es A eine kommunale Sportstätte ist und B eine vereinseigene Sportstätte und was sollte man denn in dem Prozess halt verbessern? Wie sieht sowas praktisch aus?
Herr Kluger, Sie haben das Wort, bitte.
Vielleicht 2 Punkte. Der Stadtsportbund Dresden betreut 109.000 Vereinsmitglieder und 399 Vereinen. Und wir haben so als Stadtsportbund ein ganz kleines Förderprogramm für Sportgeräte. Anträge auf dieses Sportförderprogramm stellen niemals 399 Vereine, sondern nur die Vereine, die auch hauptamtlich dafür aufgestellt sind, solche Anträge überhaupt erstellen zu können. Das heißt, das Thema, was gerade diskutiert worden ist, wie könnte man Vereine dabei unterstützen, hat etwas auch mit der Ausstattung von Stadt, Kreis und Landessportbünden zu tun. Ich glaube, es braucht gar keine zusätzlichen Strukturen, Stiftungen, andere Vereinigungen, wo sich Vereine hinwenden können, um bei der Antragstellung unterstützt zu werden. Ich denke, es gibt die Strukturen im Sport. Wenn die genügend Manpower vorhalten, auch juristische Unterstützung leisten können beim Ausfüllen von Anträgen, dann wäre da schon viel geholfen. Ein zweites Thema. Ich weiß, dass große Vereine und auch unsere Stadt, wenn sie Anträge stellen, die Entwurfsplanung bereits in die Antragstellung einbringen müssen. Die Entwurfsplanung für die Beantragung einer Sportstätteninvestition beträgt 15% des Gesamtumfangs, der zu finanzieren ist. Und das heißt also, mit 15% bin ich schon im Rennen, ohne dass ich eine Fördermittelzusage habe. 80-90% der Anträge der Stadt Dresden für Landes- und Bundesförderung werden abgelehnt. Das heißt, in dieser Zeit bindet die Landeshauptstadt Dresden erstens ihren Eigenanteil und kann ihn nicht für andere Dinge ausgeben. Und zweitens entwickelt sie eine Entwurfsplanung, die hohe Kosten verursacht, um dann das Risiko einzugehen, dass der Antrag abgelehnt wird. Und das Risiko ist doch ganz schön hoch und häufig kann es dann nicht ohne Fördermittel realisiert werden. Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, dass man vielleicht mit Vorbescheiden, mit Förderprognosen agiert, und zwar in einem Stand, bevor die Entwurfsplanung erarbeitet worden ist.
Vielen Dank. Wir kommen zur SPD-Fraktion. Auch hier 3 Minuten, Herr Kollege Özdemir.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte eine Frage an die Bundesregierung noch richten und hoffe, dass ich Herrn Staatssekretär Mayer damit jetzt nicht überfalle. Wenn wir die Bundesförderung beschließen, dann wird die abgewickelt über den Projektträger Jülich. Das hatte ich hier auch als Permanentrestanten sozusagen in der Sportausschusssitzung immer mal wieder gefragt. Stimmt es oder sind Ihnen Klagen darüber bekannt von den Kommunen, dass die Bürokratie insbesondere zu kompliziert wäre und dass beispielsweise Antragseinreichungen aufgrund von Datenmengen beziehungsweise dass man körperliche Daten gerne haben möchte. Eine Kommune hat mir berichtet, sie habe Aktenordner dahin bringen müssen, weil ein Vermailen oder ein Hochladen von Akten nicht möglich ist und dass die Antragsformulare so überbordend wären, dass man sich fast überlegt hätte, die Millionen liegen zu lassen, überspitzt formuliert. Wenn Sie dazu mir vielleicht ein Feedback geben könnten, ich erinnere mich, dass wir das schon mal hier hatten.
Ja, danke schön, Herr Staatssekretär.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Lieber Herr Kollege Öztürk, herzlichen Dank für die Frage. Ich würde anbieten, dass Frau Wagner von der Abteilung SW dann vielleicht auch noch mal ergänzt. Ich kann für die Abteilung Sport oder für das BMI insgesamt nur sagen, dass mir und dass uns derartige gravierende Mängel oder auch Beschwerden über den Projektträger Jülich nicht bekannt sind. Ganz im Gegenteil. Ich habe gerade jüngst auch wieder sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, was die Kooperation, was die Zusammenarbeit mit dem Projektträger Jülich anbelangt und auch was die Beratung und die Unterstützung bei entsprechenden Projektanträgen anbetrifft. Aber ich würde anbieten, Frau Wagner, wenn Sie so nett wären, vielleicht vorzukommen. Und noch zu ergänzen.
Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ja, im Bundesprogramm haben wir um die 700 Projekte, die sich in der Umsetzung bzw. in der Antragstellung befinden. Und die allermeisten Projekte profitieren von dem Projektträger, weil sie häufig auch nicht die Erfahrung haben mit Bundesprogrammen. Es gibt vereinzelt Fälle, da gibt es sicherlich auch Schwierigkeiten. Da sind wir aber dran, also zusammen auch mit dem Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung und auch das BMI. Wir versuchen, diese Fälle schnellstmöglich zu klären. Und in der Regel klappt das alles ziemlich gut.
Dankeschön. Wenn ich dann nur kurz auf SPD-Ticket ergänzen darf. Ich habe da völlig andere Erfahrungen, auch aus meinem Wahlkreis. Ich habe mich persönlich jetzt kürzlich erst noch wieder einsetzen müssen, damit eine Kommune überhaupt einen vorgeschriebenen Gesprächstermin mit der Agentur bekam, um das Vorhaben weitertreiben zu können. Also ganz so reibungslos scheint es nicht zu sein. Ist einfach eine Erfahrung von der Basis. So, wir kommen zur FDP-Fraktion. Die Kollegin Britta Dassler hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn ich mir vorstelle, kommunale Sportstätten sollen Versorgung des Gemeinwohls darstellen, sollen den Bedarf decken. Und wenn ich dann sehe, abgeschlossene Turnhallen, Zäune um Sportplätze, da hätte ich gerne mit Herrn Kähler und mit Herrn Lübking noch gesprochen. Die Zeit reicht nicht. Aber mal die Frage an Andreas Silbersack. Wie stehen denn Vereine zu Sporträumen außerhalb des eigenen Sportplatzes, Städte und so weiter im Hinblick auf die Beantragung von kommunalen Fördergeldern? Aber schnell.
Vielen Dank für diese Frage. Das ist eine ganz wesentliche Frage auch für das Ausschleichen aus der Pandemie. Hier will der organisierte Sport eine wesentlich stärkere Interaktion mit den Kommunen. Deshalb also auch unser klarer Vorschlag. Wir als Sportverband sagen, wir brauchen eine kommunale Sportförderrichtlinien, wo möglicherweise ist, wenn es um Sporträume geht, außerhalb der Sportstätten der Vereine, dass man sagt, man nimmt die Vereine und sagt, kümmert ihr euch drum, dass man diese Verzahnung, dieses Miteinander wesentlich stärker in den Fokus nimmt. Die Vereine sehen sich auch in der Verpflichtung im Kommunalen durchaus auch damit.
Danke, Herr Silbersack. Herr Professor Thieme, an Sie einmal vielleicht dazu noch. Und dann noch die Frage, die FDP hat ja als kleine Anfrage zum digitalen Sportstättenanlass gefragt. Da kam die Antwort von der Bundesregierung. Und Schluss war jetzt Ende Januar 2021. Das soll ja über mehrere Jahre laufen. Wie weit sind Sie da auch zukünftig mit eingebunden? Und wann bekommen wir da Ergebnisse, wo wir nicht nur kommunal weniger, wo wir komplette Sportstätten sehen?
Herr Professor Thieme, bitte.
Also zur Ausführung von Herrn Silbersack. Ja, das ist eine Wunschvorstellung, aber die kommunale Realität sieht anders aus. Es ist völlig klar, dass ein Sportverein vor Ort darauf bedacht ist, die Sportstätte, die er nutzt, auch erstmal für sich selber zu nutzen. Und die Chancen, die dabei entstehen, es auch für die Öffentlichkeit aufzumachen, werden nicht immer gesehen. Im Gegenteil, es kommt sogar vor, dass auf die Kommunalpolitik Druck ausgeübt wird, da Zäune zu machen und abzuschließen und so weiter. Also da ist, glaube ich, der Wunsch dessen, den ich auch vollkommen teile, trifft leider dann auf eine Realität, wo die Vereine vor Ort noch nicht so weit sind. Zum zweiten Punkt, ja, digitale Sportstättenatlas. Wir hatten ja die Expertise abgegeben. Das Bundesinstitut ist in der Ausschreibung, soll die Ausschreibung kommen. Und dann wird es 3 bis 4 Jahre, denke ich, dauern, bis wir dann an einem Stand sind, wo wir gute Daten haben über die Sportstätten. Danke.
Dankeschön. Frau Dassler.
Noch ein ganz anderes Thema, Herr Professor Kehler. Gehen wir mal kurz zu den Kunstrasenplätzen. Ist ja auch ein riesengroßes Problem, wenn wirklich die EU jetzt Verbot des Kunststoffgranulates mit allem, was dranhängt, tatsächlich verbieten sollte. Wie gehen Sie da bei Ihrer Planung mit dran?
Also Herr Kehler, bitte.
Ja, ganz locker, weil das ist ja nicht das Problem des Kunstrasens, sondern es ist Infill des Materials. Inzwischen gibt es biologisch abbaubare Materialien. Genau, wir forschen momentan auch an Recyclingverfahren des Kunstrasens und auch ganz andere Kunstrasenfaser. Insofern seien Sie da ganz optimistisch. Es wird nur dann schlimm, wenn letztlich der Kunststoff insgesamt in der Gesellschaft ins Fokus kommt. Und das ist dann wirklich marginal für den Kunstrasen. Also mit einem Nanoprozent sind wir dann beteiligt. Machen Sie sich keine Sorgen. Und für die Förderung ist sehr wichtig, dass Sie letztlich wirklich weiter den Kunstrasen fördern, allerdings das Infill-Material und die Technologie im Blick haben.
Dankeschön.
Vielen Dank. Und ich wollte nur sagen, ich liebe diese dritte Fragerunde, weil die großen Parteien dann keine vielen Minuten haben und auch schnell agieren müssen. Danke.
Es freut mich immer, wenn ich einer Kollegin eine Freude bereiten kann. Schauen wir mal, ob die Fraktion Die Linke diese Freude teilt. Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Ja, die Freude teilen wir uneingeschränkt, selbstverständlich.
Also, das passiert mir selten, wollte ich sagen. Bitte schön, Herr Kollege.
Jetzt gedanklich vielleicht nochmal die erste Fragerunde zurück. Mein Kollege André Hahn hatte ja da schon angedeutet, in der dritten Runde die Frage zu stellen an alle Sachverständigen mit der Bitte, diese nach Möglichkeit nur mit einem Wort zu beantworten. Die Frage lautet, wie würden Sie, wenn Sie über den Antrag meiner Fraktion mit der Überschrift dritter goldener Plan Sport, 10 mal 1 Milliarde für die Sportstätten in Deutschland entscheiden, wenn Sie das entscheiden dürfen, wie würden Sie abstimmen? Mit Ja, Nein oder mit Enthaltung?
Ja, dann fragen Sie sie doch jetzt mal alle einzeln und vielleicht finden wir noch einen, der mehr bietet. Also Herr Kollege, Sie rufen jetzt einzeln auf. Hand aufheben machen wir hier nicht. Sie haben jetzt ja 3 Minuten, die Sachverständigen zu befragen. So,
dann frage ich, ich verstehe das jetzt nicht, warum man da nicht die Reihe nach das runtermachen kann. Aber gut, ich frage der Professor Thieme als erstes, bitte.
Herr Professor Thieme, bitteschön. Wir wissen genau, worüber Sie gerade sprechen, richtig?
Ja, über ein Förderprogramm. Genau, ich darf gerade Geld ausgeben. Ich würde dem nur zustimmen, wenn ich weiß, dass die Wirkung dieses Geldes auch die Probleme löst, die vor Ort da sind.
Dankeschön. Es geht jetzt der Reihe nach weiter. Herr Professor Thieme. Was? Wie? War gerade. Entschuldigung, ich habe hier auf den Sitzplan geschaut. Wir machen weiter mit Herrn Kehler. Wir haben noch eine Minute.
Danke. Ja, ganz schnell. Ich schließe mich da an. Wichtig, entscheidend ist wirklich bedarfsorientiert und unbedingt auch die Wirkungen letztlich. Das wird auf kommunaler Ebene nie gemacht, dass Sie prüfen, ob die Ziele, die Sie erreichen werden, auch tatsächlich erreicht werden. Auf jeden Fall. Und bitte umweltgerecht, Nachhaltigkeit, klimaschonend. Wir haben andere Probleme in Zukunft zu lösen.
Herr Haag, bitte.
Ja, aber nur, wenn bedarfsorientiert, umweltorientiert, menschenorientiert.
Herr Hertel, bitte.
In der Richtung ja, aber ich würde ihn dringend überarbeiten, damit er beschlussfähig wird, weil bestimmte Aspekte schlicht und einfach nicht berücksichtigt sind. Ich habe vorhin schon auf die Sportentwicklungsplanung und andere Dinge hingewiesen. Die müssen Grundlage einer solchen Förderung sein.
Herr Silber sagt bitte.
Ja, dann hätten wir schon mal ein Drittel.
Herr Kluger, bitte.
Ich würde meine Zustimmung mit einem Finanzierungsvorschlag verbinden, den ich mir vom Finanzminister zuarbeiten ließe.
Frau Staatssekretärin Milz, bitte.
Wenn Sie es schaffen, alle Fraktionen im Deutschen Bundestag dazu zu kriegen, einen gemeinsamen Antrag mit so einer Summe zu stellen, ist die Antwort ja.
Herr Holter, bitte.
Ich habe mich innerlich bereits positioniert, ja.
Herr Dr. Mommert, bitte.
Ich wünsche viel Erfolg.
Einer fehlt noch, ne? Genau, Herr Lübking. Bitte schön.
Ja, gerne, Frau Vorsitzende. Unter den genannten Bedingungen, die auch Herr Hartl genannt hat, könnte ich dem dann auch zustimmen.
Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Grundl, Sie haben das Wort. Ja.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte, Herr Hertel, ich möchte ganz kurz nochmal auf das eingehen, was die Kollegin Dassler gefragt hat, weil das Land Berlin hat ja Erfahrung jetzt, hat das Kunststoffrasensystem Phil seit Anfang 2020 beendet. Was sind denn die Rückmeldungen der Vereine dazu?
Herr Hertel, bitte.
Unsere Vereine haben damit überhaupt keine Probleme und akzeptieren diese Entscheidung, dass wir hier umweltgerecht die entsprechenden Entwicklungen der Kunstrasenplätze vornehmen.
Wunderbar. Herr Kollege, bitte.
Ja, und die zweite Frage möchte ich natürlich Herrn Silbersack die Möglichkeit geben, jetzt auf diese Frage vorhin, die er nicht mehr, oder diese Antwort, die er nicht mehr geben konnte, zum Paradigmenwechsel, zum nötigen Paradigmenwechsel, was schon die zwei Vorredner vor ihm ausgeführt haben. Ich sage mal, vielleicht provokant, ist es in einem Haus BMI, wo das Wort Sport nicht mal vorkommt, ist es da nicht selbstverständlich, dass man diesen Paradigmenwechsel vielleicht ein bisschen schwer in die Gänge, auf die Reihe bekommen wird?
Herr Silbersack, bitteschön.
Also zum Letzteren kann ich nur sagen, dass ich in den letzten 4 Jahren sehr gut mit dem BMI zusammengearbeitet habe, der DOSB, und da bin ich auch sehr dankbar für. Das heißt aber nicht, dass man nicht aufgrund der gesellschaftlichen Dinge, die passieren, die Dinge tatsächlich vorantreiben muss. Das, was ich einfach vorhin noch mal sagen wollte, und das vielleicht hatte ich mich nicht so klar ausgedrückt, wenn wir darüber reden, dass Radfahren außerhalb der Stadt findet, wenn wir sagen, wir haben im Waldsport, wir haben Parksport, da sehe ich eben nicht nur die Kommune, die neben dem Verein agiert, sondern hier gilt es, ein Miteinander wesentlich zu stärken. Das heißt, die Sporträume, Sportpark und so weiter, dort muss eine Verzahnung der Interessenlagen stattfinden. Und darauf würde ich ganz gerne die kommunale Sportförderung wesentlich stärker ausrichten. Ansonsten habe ich nämlich für diese Sporträume außerhalb der Kommune selbst keinen Ansprechpartner. Und wenn wir die Vereinslandschaft haben in den Kommunen, dann sollten wir diese auch in Anspruch nehmen.
Wunderbar. Damit sind wir nicht nur am Ende dieser letzten Fragerunde, sondern auch gleichzeitig am Ende dieser Sitzung. Ich darf insbesondere natürlich unseren Sachverständigen, egal ob im Saal oder digital zugeschaltet, sehr herzlich danken für ihre Ausführungen, vor allen Dingen dafür, dass sie sich die Mühe gemacht haben, unter teilweise schwierigen Bedingungen heute zu unserer Sitzung nach Berlin zu kommen. Wünsche eine gute Heimreise, hoffe, dass wir uns alle bei Gelegenheit unter besseren Bedingungen gesund wiedersehen. Alles Gute und schönen Nachmittag noch.